Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Ready for Review, Folge 6. Heute bin ich nicht alleine mit Daniel, sondern wir haben einen Gast dabei. Aber erstmal, hallo Daniel.
Ja, hallo Sandra. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Dem Corona-Lockdown kommt ein leichter Sarkasmus hinzu, aber sonst ist alles super. Und wir sind heute nicht alleine, Daniel. Wen haben wir denn heute bei uns?
Den Nico. Hallo Nico.
Hallo Daniel. Hallo Sandra.
Hallo Nico, schön, dass du hier bist.
Ja, ich freue mich auch, hier zu sein. Ich bin ganz gespannt, was heute so hier los ist.
Wir sind uns auch gespannt. Wir sind, du hast ja in der Vorbesprechung gesehen, wir versuchen das ein bisschen planvoll durchzuziehen, aber am Ende sind wir auch überrascht, was da am Ende dabei rauskommt. Von daher mal gucken, was heute dabei rauskommt. Ja, wir haben uns heute Verstärkung von Nico geholt, weil unser Hauptthema heute Keyclock sein wird. Wer uns auf Twitter folgt, hat die Diskussion von Daniel. Daniel kam auf die Idee, Keyclock auszuprobieren und das ist halt mächtig in die Hose gegangen. Und nachdem wir auf Twitter ein bisschen rumgerantet hat, hat sich Nico sich da ins Gespräch uns dabei geholfen, das Keyclock besser zu verstehen. Und da haben wir gesagt, Mensch, so ein Experte, der muss unbedingt bei uns in die Sendung.
Deswegen, genau, dann haben wir gesagt, eine Folge ranten wir jetzt noch über Keyclock unfundiert und danach kommt der Nico und räumt das wieder auf.
Das ist ja gut, dass ich die Folge nicht gehört habe.
Ja, sehr gut. Übrigens, Sandra, ich habe nicht nur mir gedacht, ich mache jetzt was mit Keyclock schlimmer, ich habe gedacht, ich teste jetzt Code mit Keyclock.
Stimmt, das war das Test und da warst du total erstaunt, dass ich da eine ganz andere Teststrategie gefahren bin wie du. Aber im Endeffekt, am Ende, glaube ich, haben wir doch noch einen Konsens gefunden in der Folge.
Immer, wie immer.
Wie immer, genau. Aber wir wollen die Zuschauer jetzt auch nicht so im Dunkeln lassen, denn die wissen jetzt nur, dass ein Nico da ist. Vielleicht, Nico, magst du dich mal kurz vorstellen, dass die Leute dich ja besser einordnen können, in welchen Gebieten du unterwegs bist?
Sehr gerne. Ja, mein Name ist Nico Köbler. Ich bin Freelancer seit jetzt fast genau 9 Jahren. Habe davor auch schon in verschiedenen IT-Beratungen gearbeitet, von klein bis groß. Habe irgendwie auch mal alles an Projekten gesehen. Auch alles, was man nicht sehen will natürlich. Habe ursprünglich mal mit, Achtung, Lotus Notes angefangen.
Okay. Mein Beinahe.
Danke. und bin dann vor ungefähr 19 Jahren, glaube ich jetzt, oder 20 Jahren sind es jetzt, zu Java gekommen. Mache seitdem ganz viel Java. Ich mache auch sowas wie JavaScript, Asche auf mein Haupt. Lässt sich aber ganz gut Geld mit verdienen, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz ist Java noch immer mein Steckenpferd. Java Frontend eher weniger, Java wenn dann nur Backend. Und dann bin ich vor 6 Jahren zum Thema Keyclock gekommen. Da war ich in einem Projekt für einen großen deutschen Flughafenbetreiber hier in Frankfurt. Und da haben wir Keyclock eingesetzt und wir hatten alle keine Ahnung davon. Da mussten wir uns halt irgendwie reinfuchsen. Also irgendwelche Protokolle, die da verwendet werden, Standards, keine Ahnung. Es muss irgendwie ein Login halt stattfinden und ja, Security und Spezifikationen ist einem damals vor allen Dingen erstmal irgendwie SAML und sowas eingefallen und mit SAML haben wir alle mal Erfahrungen gemacht. Das wollen wir natürlich irgendwie gar nicht mehr und hat auch keiner verstanden, zumindest die Spezifikation nicht oder wollte keiner verstehen und na gut, habe ich mich trotzdem hingesetzt und habe mal Spezifikationen gelesen und ich muss sagen, wenn man sich die Zeit nimmt, man versteht es sogar teilweise. Es ist gar nicht so schwer und gar nicht so schlimm. Ja, das war vor 6 Jahren und jetzt hat mich dann Keyclock nicht mehr losgelassen in der Zeit. In jedem meiner Projekte oder fast jedem meiner Projekte, die ich in der Zwischenzeit gemacht habe, habe ich entweder Keyclock mit reingebracht in das Projekt oder es war schon da und ich habe irgendwie mich mit Keyclock beschäftigt, Deployment, Anpassung, Customizing und den ganzen Kram. Ja, und bin jetzt irgendwie so gefühlt, zumindest was Projektanfragen durch Vermittler betrifft, einer der wenigen Freelancer in Deutschland, die sich so sehr intensiv mit Keyclock auseinandersetzen. Kann auch anders sein, wie gesagt, das ist so eine subjektive Einschätzung von mir, weil alle Vermittler, die anrufen, sie sind die letzte Rettung und ich brauche jemanden, der sich mit Keyclock auskennt. Wahrscheinlich sagen sie das zu jedem, aber dann.
Aber ist auch cool, da kannst du sagen, da musst du sagen, oh, oh, oh. Das waren viermal oh, ne? Du weißt, wie es beim Handwerker dann so ist. Das wird teuer.
Ja, ich versuche dann auch immer die SAP-Stundensätze anzubringen. So langsam klappt's.
Also du würdest sagen, alle Leute, die sich jetzt als Freelancer sich selbstständig machen wollen, Keyclock wäre dann eine gute Einstiegsgeschichte.
Nee, Kobol.
Kobol. Ja, Kobol ist eine Goldgrube.
Kobol ist, also ehrlich gesagt, ich habe vor ungefähr 15 Jahren schätzungsweise mal drüber nachgedacht, nochmal Kobol zu lernen und da was zu machen. Hätte ich es mal besser gemacht, weil es gibt so gut wie keine Entwickler und ich glaube, wenn man Kobol kann, dann kann man jeden Stundensatz aufrufen.
Okay, dann das heißt, wenn Java, zu viele Leute Java machen wollen, dann wäre Kobol so eine Sache, die wir umsatteln müssten.
Gut, genau. Ja.
Nico, du hast aber auch bestimmt eine Webseite, wenn jemand jetzt diesen Podcast hört und sagt, oh, ein Keyclock-Experte, den brauche ich.
Na klar, meine normale Webseite www.n-k.de. Wer sich das nicht merken kann, der gibt einfach keyclock-experte.de ein. Kein Witz. Das war frei. Und wenn man schon mal Experte ist und sich irgendwie Experte schimpfen muss, dann richtig. Wird auf die gleiche Seite umgeleitet.
Ja, cool.
Ja. Aber ich gebe mich nicht nur mit einer Webseite zufrieden. Ich bin derjenige, der auf Konferenzen bekannt geworden ist, der mit seinem Twitter-Handle auf dem Rücken seiner T-Shirts rumläuft. Also mein Twitter-Handle ist das Nico. Ganz wichtig, Nico mit K, nicht mit C, das Nico mit K. So wie der aktuelle Bachelor. Warum fällt mir das jetzt ein? Ich weiß es nicht. Oh Gott. Ich habe es nicht geguckt. Nein, ich habe es nicht geguckt.
Ich wollte gerade fragen, es ist 19.30 Uhr, haben wir nur 45 Minuten Zeit und dann muss ich zu einem wichtigen Termin?
Nein, wir haben noch eine Stunde Zeit, weil es wird verschoben wegen einem Corona-Spezial.
Oh.
Wie so oft.
Aber ja. Vielleicht für unsere Zuhörer. Wir nehmen auf an einem Mittwoch, eine Woche vor Ostern. Und das ist der Tag, wo die Kanzlerin sich dafür entschuldigt, dass sie den Ruhetag nicht so einfach einführen kann und sich davor keine Gedanken gemacht hat, dass man den Grünen Donnerstag einfach mal Ruhetag gelten lassen soll.
Genau, der 24.3., um genau zu sein.
Danke, ich habe nämlich den Kalender hier nicht offen gehabt.
Schnell Thema wechseln, sonst kriege ich wieder Puls.
Ja, okay, gut. Wir hatten auch schon mal eine Folge gehabt, wo keine C-Wörter genannt werden durften. Also. Das war sehr, sehr amüsant.
Gut, dass Keyclock mit K geschrieben wird.
Ja, das wollte ich gerade sagen, das wollte ich gerade sagen. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, dann würde ich mal eigentlich die traditionelle Kategorie bei uns mal einführen, nämlich Family IT Support. Und da hat der Daniel sich mit etwas beschäftigt und da hat der Nico sofort gesagt, ja, das ist voll cool, darüber können wir uns gerne unterhalten. Daniel, magst du mal das Thema einführen?
Oh, die Reihenfolge ist falsch.
Ach, kein Problem. I will fix it for you. So.
Ach so, jetzt kann ich auch drüber sprechen. Und zwar, ich habe mir vor ein paar Monaten so ein kleines praktisches Device gekauft, das nennt sich YubiKey. Passt heute auch super zur Folge und ich bin ja Security-Noob, nicht Nerd oder so, aber ich fand das eigentlich ganz nett, so ein Device zu haben. Den gibt es in allen möglichen Ausführungen, den kann man über alle möglichen, mit allen möglichen Anschlüssen kaufen. Den kann man quasi als zweiten Faktor nutzen, wenn man sich irgendwo authentifizieren möchte. Ja, also das heißt bei mir am Mac das USB-C, ich habe den YubiKey jetzt auch mit USB-C, da kann ich den dann einfach anschließen und wenn ich mich dann irgendwo einlogge, muss ich nochmal mit dem YubiKey bestätigen, dass ich das wirklich bin. Also klassischer zweiter Faktor. Ich kann das auch am Handy nutzen über NFC. Und das ist eigentlich ein schönes, kleines, praktisches Teil. Einziger Nachteil, mal schauen, was der Nico gleich sagt, nämlich glaube ich auch einen hat er gesagt, es wird noch nicht überall unterstützt. Ja. Nico, du hast auch einen, richtig?
Ich habe auch einen, so ein Nano-USB-C-Ding, das verschwindet quasi direkt am Rechner. Ach, cool. Ich weiß nicht, wo es überall unterstützt wird, wo nicht. Ich habe mir das Ding gekauft, weil ein Kunde von mir wollte mal wissen, wie das mit Keyclock möglich ist damit. Und dann dachte ich mir so, einen Tag vor dem Workshop, ich kaufe mir halt mal so ein Ding und probiere es mal aus. Es wird hoffentlich die Nacht reichen und war dann ganz überrascht, es geht auch schneller als eine Nacht. Also zumindest die Default-Einstellung, das irgendwie als zweiten Faktor in Keycloak zu konfigurieren, ist recht einfach, geht sehr schnell. Kompliziert wird es dann, wenn man irgendwie mit irgendwelchen anderen Algorithmen, Schlüssellängen, eigenen Schlüsseln und so weiter arbeitet. Aber das versteht ja wieder keiner. Oder dann funktioniert es ja nie. Also Default-Einstellung wunderbar funktioniert. Ich kann das als zweiten Faktor für meine Authentifizierung in Keycloak konfigurieren. Wird unterstützt, weil Keycloak doch relativ schnell auch diesen WebAuthn-Standard implementiert hat, unterstützt hat. Also ich glaube, WebAuthn ist jetzt seit 2 Jahren oder so offiziell, wurde verabschiedet. Und seit einem Jahr, so ein Jahr später, hat dann Keycloak auch das Ganze unterstützt. Also, funktioniert.
Ja, also auch im Browser, ne? Also sowohl im Chrome als auch im Firefox, glaube ich, wird das super unterstützt. Ja. Das heißt, die unterstützen das Protokoll und das ist dann manchmal vielleicht besser und komfortabler, das Handy rauszuholen und da nochmal eine App zu öffnen und irgendeinen zweiten Faktor rauszusuchen. Das fand ich persönlich wirklich sehr, sehr angenehm. So.
Ja, kannst du auch musst halt den machen. Ja, du ja, ich nicht. Der ist so klein, den kann ich nur in den USB-Slot stecken. Und wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin und hätte einen anderen Rechner dabei, dann der YubiKey steckt zu Hause am Rechner. Das ist dann ein bisschen doof.
Oh ja, das glaube ich.
Gut,
das,
ja.
Aber dann ist die Frage, ob das mir dann noch was bringt, ne? Wenn der sowieso die ganze Zeit drin steckt, ne?
Warum nicht? Du musst ihn ja berühren, damit er funktioniert.
Ach so, okay.
Also er funktioniert nicht einfach, weil er drinsteckt im USB-Port, sondern...
Ach, da ist da noch ein Knöpfchen. Okay, gut,
verstanden. Genau, er hat ein Knopf, genau ein Knopf und oder eine touch-sensitive Oberfläche und die musst du berühren, damit dann auch die Daten freigegeben werden. Ah, sonst okay. Wird das gar nicht funktionieren.
Okay, gut, dann macht das wieder Sinn. Dann macht das wieder Sinn. Ja, und... Ich habe auch noch was aus dem Family IT Support. Also eigentlich war das jetzt nicht so richtig Family IT Support, aber warum auch immer haben wir die Kategorie auch so belassen. Und zwar, ich wurde auf Twitter nach der letzten Folge nochmal darauf hingewiesen, was die Alternativen zu meinem Laptop waren. Also ich hatte in der letzten Folge vorgestellt, dass ich mich dann eigentlich nach langer Sucherei entschieden hatte, wieder einen Lenovo zu nehmen. Und diesmal war das ein T14. Und da war die Frage von Mirko, warum keinen von Tuxedo? Und da wurde man nach konkreten Gründen gefragt. Und da würde ich doch nochmal erläutern, für den Fall, dass noch andere Leute das auch interessant fanden. Also ich hatte mir von Tuxedo mehrere angeschaut. Einmal das InfinityBook S14, die 6. Generation und das Tuxedo Aura 15. Fürs InfinityBook habe ich mich gegen entschieden, weil das ein Intel-CPU hatte oder hat. Ich wollte auf jeden Fall meinem AMD-Lager mal wieder ausprobieren. Und LAN-Anschluss hätte wie so ein Macintosh-MacBook-like halt nur über Adapter halt funktioniert. Das war halt, da wenn die Pandemie wieder vorbei ist, ich denke, ich ab und zu mal wieder zum Kunden fahren muss mit einem eigenen Laptop und dann ist ein vollwertiger LAN-Anschluss eigentlich ganz, ganz nett. Der Tuxedo Aura 15 hat... Der hätte einen AMD-CPU, aber da war halt der Ryzen 7 noch nicht lieferbar und das scheint auch immer noch recht schwer zu bekommen zu sein und auch 15 Zoll, das war entsprechend dagegen und da kam auch noch die Gegenfrage, was ist denn mit Tuxedo Pulse 14, ob ich mir den auch angeschaut hatte, der hätte ja auch einen AMD. Ja, den habe ich mir auch angeschaut, aber da war es dagegen, weil ich kein LTE-Modul hätte mitbestellen können. Und so bin ich wieder bei Lenovo gelandet. Aber bin dann vollkommen zufrieden. Da die Entscheidung bereue ich erstmal nicht an der Stelle.
Warum war dir das eigentlich mit dem Prozessor wichtig? Also bei dem, was du arbeitest, ist doch der Prozessor verhältnismäßig egal, oder?
Ja, da hast du vollkommen recht. Ich habe aber gemerkt, dass ich jetzt angefangen habe, mehr zu streamen. Und das geht doch auf die CPU, wenn du jetzt keinen richtigen Grafikprozessor halt hast. Und da war AMD halt besser, beziehungsweise auch die integrierte Grafikeinheit war da auch viel besser. Und da ich in der Pandemie jetzt angefangen habe, auch wieder mehr zu zocken, da wollte ich jetzt auch nicht einen zweiten Spiele-PC zu kaufen, sondern auch auf einem Laptop das machen. Und da war halt der, auch der nächste Punkt, wo dann ist auf einer AMD. Und der hat halt bei selber, bei ähnlichem Akkuverbrauch, ist halt der AMD halt effizienter als der Intel an der Stelle.
Nico, womit bist du unterwegs, wenn du dir das aussuchen darfst? Mit welchem, was für einem Rechner?
Nee, ich bin das Apfelkind.
Ah, ich auch.
Ja. Und ich warte jetzt quasi noch, bis es ein AMD-Image für Keycloak gibt, dass ich dann auf die neuen M1 Macs wechseln kann. Weil das Docker-Image von Keycloak läuft noch nicht unter M1 Docker. Und das ist noch der einzige Grund, warum ich noch keinen M1 Mac habe, was aber hoffentlich bald der Fall sein wird. Keine Ahnung. Mal schauen.
Ja, ich bin im Herbst bin ich dran, dann wird das Notebook ausgetauscht und ich hoffe, dass bis dahin ein schönes Upgrade kommt mit M1 und vernünftiger Tastatur und so Späßen. Mal gucken.
Vielleicht kommt ja dann M2 sogar schon.
Ja, oder aber wahrscheinlich, oder M1X ist es ja auch der Fall bei Apple, ne? Also dann.
M1S?
Oder so, ja. SE ist dann die Lite-Variante.
Ach Gott.
Ja.
Aber schön, dass ihr wieder bei 1 anfangen dürft zu zählen und nicht so wie ich mit Intel und AMD mit 7500. Schieß mich tot. Und
muss ich eigentlich Tuxedo kennen?
Tuxedo, nee, wenn du Apple-Jünger bist, dann interessiert dich das nicht.
das Na gut, Lenovo kenne ich. Dell kenne ich auch.
Okay. Genau, Tuxedo ist ein deutscher Laptop-Hersteller, der sich auf die Fahne geschrieben hat, Laptops halt für Linux-Systeme halt zu produzieren und auch eine 100% Garantie, dass das auch unter Linux halt auch vernünftig halt läuft. Okay. Und die machen auch nicht nur Laptops, sondern auch Desktop-PCs, also so Nano-PCs, aber halt immer mit der Vision halt, dass es auf jeden Fall unter Linux halt läuft.
Aber Pure Linux ist doch mittlerweile unter Developern out, habe ich so mitbekommen.
Ja,
das schreit doch jeder nach Windows mit WSL2.
Ja, genau, und nach paar und dann irgendwann wechseln sie doch schon wieder auf Linux und dann quasi feststellen, das funktioniert auch nicht so ganz. Beziehungsweise ich sehe zum Beispiel bei meinen Kunden halt, da mit Windows 10, da gibt es immer so immer die Geschichten, da muss das die richtige Windows 10 Version haben, da muss das auch von der Windows-Administration auch noch freigeschaltet sein, dass sie das Linux-Subsystem halt benutzen dürfen und dann funktioniert doch nicht immer alles so, wie man es denkt. Also,
okay,
ich bin mit dem Linux-System ganz zufrieden, deswegen habe ich da jetzt keine. Und meine Spiele, die ich so spiele, laufen auch unter Linux, deswegen auch nicht mal das ist ein Argument, auf Windows umzusteigen.
Ich bleibe auch bei meinem Mac. Ich bin da in dem goldenen Käfig gefangen und das ist okay.
Obwohl, du hast ja gecheatet, Daniel, ne? Du hast jetzt einen Gaming-PC ja geholt.
Das ist ein Rechner, den ich dringend gebraucht habe, damit wir Streams aufnehmen können.
Okay, das war das. Ach so, wie Streaming funktioniert nicht mit deinem Mac oder was?
Doch, aber das mit der über den Windows-Rechner ist ein bisschen performanter, weil da halt eine große Grafikkarte drin ist.
Also, okay, gut.
Und dann geht das alles.
Das macht man doch auch demnächst alles über die Cloud, oder? Also Spiele in der Cloud und da wird nur noch das Monitorsignal gestreamt und das Einzige, was du brauchst, ist eine niedrige Latenz.
Ja, ich glaube, wegen der Latenz wird es wahrscheinlich noch ein Traum, also Wunschtraum sein. Aber jetzt mal so mit OBS in der Cloud, da war ich auch schon am Experimentieren. Das hat auch noch nicht so ganz geklappt. Deswegen, wenn ich dann noch streame von meinem Rechner, dann mache ich es wirklich von meinem Rechner. Und aber ich habe da so eine Arbeitsgruppe, die überlegt oder experimentiert ab und an halt OBS in die Cloud halt zu bringen. Und nein, nicht auf einen Windows. Also wenn jetzt mir Leute jetzt den Tipp geben, ich soll doch einfach bei Azure einen Windows-Rechner kaufen mit einer dedizierten Grafikkarte. Ja, das kann jeder. Unser Ziel ist es, auf einen Linux-Rechner zu laufen zu bringen.
Ich habe Stadia übrigens einmal ausprobiert, kurz bevor ich den Rechner gekauft habe. Und es war irgendwie nicht so wirklich überzeugend. Aber es liegt auch an der Internetgeschwindigkeit natürlich ganz massiv, ne? Also, und wenn das nicht flüssig läuft, dann ist es natürlich wie, aber das hast du auch bei einer langsamen Kiste, mit der du spielst, dann macht es halt keinen Spaß. Und das war so mittelprächtig.
Jo. Ja, dann lässt es das Zocken ja wieder sein. Ne?
Ja, und jetzt mega Überleitung. Haben jetzt schon gelernt, Zocken können wir nicht in die Cloud packen, aber wir können ja sonst alles in die Cloud packen.
Oh, Daniel, du bist der Meister der Überleitung.
Es war ja, genau. Genau, wir kommen nämlich zu unserer What-If-Kategorie, wie sich die treue Hörer sicherlich kennen werden. Und wir haben uns überlegt, was passiert eigentlich, wenn wir alles in die Cloud packen, weil es gibt natürlich diesen Trend irgendwie, dass auf einmal Unternehmen sagen, ach, warum selber hosten, warum selber Betrieb machen, ich kann das doch alles in die Cloud packen und nur noch Serverless Functions und keine Ahnung was alles machen. Ja, ihr kommt ja auch ein bisschen rum. Wie seht ihr das denn so? Also kennt ihr auch solche Kunden und was denkt ihr so dazu?
Ich schiebe die Kunden Richtung Serverless.
Sagen.
Also wie ihr vielleicht wisst, habe ich vor 4 Jahren schon ein Buch geschrieben über Serverless Computing. Damals, als noch kein Mensch was davon wissen wollte und jeder gesagt hat, das wird sowieso nichts werden, das kommt sowieso nicht. Jetzt beschäftigt sich jeder damit.
Genau, das wollte ich gerade sagen, denn Nico ist nicht nur ein Keycloak-Experte, der ist auch mal ein Serverless-Experte. Also Daniel, ihr habt was gemeinsam, ihr habt schon mal ein Buch geschrieben.
Ich sehe schon, man wird hier gleich als Experte betitelt, wenn man das Wort nur mal schreiben konnte. Also, so bin ich ja, auch damals als Kleinstelle.
Experte. Ja. Ja.
Also, so Nico, jetzt tust du uns ein bisschen Unrecht, ne? Also, ich hab schon abgewartet, bis du das Buch erwähnt hast. Ne?
Also, ich muss ja sagen, ich bin ja damals zur Dotcom-Blase im Jahr 2000 in die IT-Branche gekommen. Ich bin ja so typischer Quereinsteiger. Ursprünglich Tontechnik studiert.
Oh, das ist interessant. Das ist manchmal immer, das haben wir gleich ein Thema. Bevor wir jetzt zum Thema kommen, müssen wir uns nochmal Tontechnik unterhalten.
Okay. Und ich war damals, ich konnte Java schreiben, also JAVA konnte ich flüssig schreiben und war damals also IT-Experte. Das war in den 2000ern so. Weiß nicht, wer von den Zuhörern sich da noch dran erinnern kann. Steigende und stürzende Aktienkurse von irgendwelchen IT-Startups. Ja, so bin ich damals dazu gekommen. Ich war Experte. Ich konnte nichts, aber war Experte.
Aber das musst du mir jetzt mal raten, weil das wusste ich nicht, warum, obwohl wir uns doch schon von ein paar Konferenzen schon kennen. Wie bist du von Tontechnik auf IT gekommen?
Oh, lange Geschichte. Ich habe direkt in der Tontechnik nach meinem Studium keinen Job bekommen. Habe dann erstmal bei einem Deutschlandvertrieb für Musikinstrumente und Audiotechnik im Verkauf gearbeitet. Bin von dem Verkauf, also Großhandel, Büro, Innendienst, Verkauf ins Marketing gewechselt. Im Marketing musste man sich irgendwie mit irgendwelchen Kalkulationen auseinandersetzen, sprich Excel-Tabellen. Wir hatten irgendwelche megamäßig verbundenen Excel-Tabellen, so 4 oder 5 Excel-Dateien, also nicht nur Sheets, sondern wirklich Dateien, miteinander verbunden waren. Und dann hieß es, der Köbler kennt sich gut mit Excel aus, der macht mal unsere Webseite.
Geil.
Ja, und so bin ich dann halt da reingerutscht. Und dann saß ich in der IT-Abteilung und Lotus Notes damals. Und dann hatten wir auch so eine Beratung im Haus und dann habe ich gemerkt, so, was die uns erzählen, das ist ja nichts Neues, das weiß ich auch. Ich sitze auf der falschen Seite des Tisches. Ja, und so bin ich in die Beratung dann gekommen. Und mein erstes Bewerbungsgespräch, ich komme hin und war eine Beratung in Darmstadt, gibt es jetzt nicht mehr. Ich komme hin und guten Tag, ich bin hier zum Bewerbungsgespräch. Ah, schön, dass Sie da sind. Wollen Sie einen Sekt? Ja, und dann wusste ich jetzt, wenn ich was ich sagen sollte. Die haben da gerade einen Geburtstag gefeiert von Mitarbeiterin und war noch Sekt übrig. Und dann dachte ich, wenn ich jetzt Nein sage, Ist es unfreundlich? Wenn ich Ja sage, heißt der säuft. Also, blöde Situation. Aber gut. Ich bin dann genommen worden, weil ich so gut ins Team passen würde.
Das heißt, du hast die Frage mit Ja beantwortet.
Ich habe höflich abgelehnt, habe gesagt, ich würde gerne, wenn ich nicht im Auto da wäre.
Ah, sehr gut, sehr gut.
Ja, also gerade die Kurve bekommen.
Das ist gut.
Ja, so bin ich halt in der IT gelandet und von Lotus Notes zu Java zu Keycloak, zu Serverless Cloud.
Ja gut, aber anscheinend gefällt es dir, sonst wäre es ja wieder zurückgegangen, ne?
Grundsätzlich gefällt es mir, aber ich muss natürlich gestehen, wie so viele von uns, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vielen, mit denen ich spreche, die denken natürlich schon mal drüber nach, so war das jetzt alles so mit Programmieren und IT und nee, in eine Leitungsposition will ich nicht. Ich will ja eigentlich, wenn dann weiter programmieren, aber irgendwie auch doch was anderes machen als nur programmieren. Und so denke ich natürlich auch ab und zu mal drüber nach, ob IT das Ding sein wird, was ich bis zur Rente mache. Ich glaube, ich mache es noch ein paar Jährchen lang, aber ob es wirklich bis zur Rente ist, keine Ahnung. Ja, momentan bin ich glücklich.
Das ist halt immer so Wellen, ne? Das kommt ja immer auch auf die Projekte an, die man gerade macht und mit welchem Blödsinn man halt gerade zu tun hat, ne? Das ist halt, aber ja, ich kenne das Gefühl. Nee, warum ich auf Tontechnik so jetzt auch drauf abgefahren bin, denn mein Neffe hat gerade Abitur und der hat sich mit sich gerungen, halt, was er machen soll, und der hat echt eine Affinität zur Tontechnik. Das macht ihm auch Spaß. Das heißt, wenn ich bei mir im Keller was brauchte für als Equipment für die Mikrofone, dann habe ich meinen Neffen gesagt, du, wir fahren zum Music Store, hier ist dein Budget, das sind meine Anforderungen, kauf mir was. Und da war ich die beste Tante ever. Und dann, wo er zum Berufswahl ist, gut, natürlich habe ich ihn versucht, IT-schmackhaft zu machen, aber so, das war nicht. Und dann wollte überlegen, was machst du denn gerne? Ja, eigentlich Tontechnik, ja, dann macht er was mit Tontechnik. Und das Coole ist, jetzt hat er auch einen Ausbildungsplatz zum Tontechniker halt bekommen, trotz Pandemie. Deswegen.
Ja, sehr schön.
Was ich sehr cool fand, weil also bei ihm merkt man halt, er brennt für das Thema. Und dann finde ich auch, dass ich, dann sollte man auch den Weg einschlagen für Themen, die man brennt. Und wenn es dann nicht mit der Tontechnik nicht wird, dann werde ich auf jeden Fall auf dich verweisen, Nico. Also auch über Tontechnik kann man in die IT kommen.
Man kann immer in die IT kommen. Ne? Genau. Ja, also es gibt viele, viele Musiker auf jeden Fall in der IT-Branche, in der Softwarewelt. Viele, viele, viele Gitarristen, viele Schlagzeuger habe ich so mitbekommen.
Ja, ich kenne da auch so ein paar.
Es gibt komischerweise, habe ich die Erfahrung gemacht von Quereinsteigern, viele Pfarrer oder viele Theologen, nicht Pfarrer, sondern Theologen, die sind dann meistens so im Umfeld Mediator oder Projektmanagement oder sowas tätig.
Ja.
Die können ja gut reden.
Und vermitteln, also zwischen
uns. Genau.
Und die Zwischentöne können sie besser einfangen, ja, als unser eine.
Ja.
Ja, so viel zu, wir packen alles in die Cloud.
Haben wir gut im Schiff das Thema, ja.
Ja, aber direkt Tart, Backboard und dann.
Aber Nico, nicht wundern, das geht bei uns immer so ab. Also.
Ja, ja, das hier war jetzt schon eine Ausreißer, so haben wir es auch nicht hingekriegt.
Nee, gut, aber genau, aber auch Tontechnik können wir in die Cloud packen. Serverless. Aber das.
Nein, Sekunde, jetzt will ich auch noch mal ein paar was nachfragen.
Achso. Okay,
ich habe mich nämlich jetzt gerade gefragt.
Wenn wir schon mal den tschechischen Schontechniker da haben, genau.
Genau.
Nee, oh Gott. Da fangen wir gar nicht mit an. Ich bin immer froh, dass es alles so halbwegs automatisiert bei uns geht mit der Produktion von dem Podcast und dass das meistens, zumindest für mich, halbwegs okay klingt. Was ich mal generell in die Runde fragen wollte, weil ich habe mich natürlich auch mit dem Thema beschäftigt, ja, es kann ja nicht nur IT und was denn sonst, weil irgendwie macht also zumindest mir ja auch das Technische daran viel Spaß. Aber woher kommt eigentlich dieser Drang? Also ich meine, wir sind in einer Branche, in der eine riesige Nachfrage herrscht. Alle suchen sie ITler, alle suchen sie Entwickler und trotzdem hat man irgendwann das Gefühl, man muss jetzt noch irgendwie was mehr machen, weil das eine nicht mehr reicht.
Hast du das Gefühl, du musst mehr machen? Also ich habe das Gefühl,
oder was anderes vielleicht.
Ja,
genau, was anderes vielleicht. Ja, genau. Ja. Also mehr, wir machen ja schon sehr viel, aber genau, was anderes, ja.
Im Grunde ist ja schon das, was wir machen, auch wenn wir in verschiedenen Projekten verschiedene fachliche Herausforderungen haben, trotzdem irgendwie so abstrakt gesehen Nullen und Einsen schubsen, if then else schreiben und irgendwas von true or false setzen oder so. Ich abstrahiere das immer gerne so richtig krass runter. Und das wiederholt sich in jedem Projekt, was ja auch okay ist. Und es macht auch Spaß, damit was zu erzeugen und zu formen und zu erschaffen. Aber es ist halt trotzdem auch immer wieder das Gleiche. Ich glaube, das ist aber in jedem Job so. Auch der Bäcker backt jeden Tag die Brötchen. Auch wenn es mal Vollkornbrötchen und mal Milchbrötchen sind und Wasserbrötchen und was auch immer. Aber es sind halt Brötchen. Und vielleicht strebt er auch immer noch was anderem.
Aber ich denke auch, bei uns ist auch eher so ein, manchmal auch das Gefühl ist, uns geht es halt auch recht gut und dann, man weiß halt selber, wenn es einem halt gut geht, dann fängt man halt an, halt sich über andere Bedürfnisse halt Gedanken zu machen. Ne? Würden wir halt jedes Mal an Existenzminimum halt leben, dann würde uns diese Frage uns jetzt gar nicht sich stellen. Ne? Da bist du froh.
Das stimmt. Das ist auf jeden Fall.
Also das muss man auch ein bisschen jetzt so in Kont-, also wenn man es mit anderen Berufsbildern halt vergleicht, dann hat man da auch ein Luxusproblem an der Stelle. Und das muss man sich auch mal, also bei euch mache ich mir da keine Sorgen, aber so manche anderen Kollegen, wo sie rumjammern, wo ich mir denke, nee, eigentlich hast du jetzt nicht rumzujammern, dir geht's ja eigentlich gut.
Eigentlich ist unsere Branche ziemlich von jeder Krise weitestgehend verschont. Geht es der Wirtschaft schlecht? Brauchen sie ITler, um da irgendwas zu automatisieren, um was zu vereinfachen? Genau. Geht es der Wirtschaft gut? Wird erst recht investiert in neue Systeme? Wir hatten auch bei der Lehman Brothers Krise vor 10, 12 Jahren einen Einbruch in der IT, aber lang nicht so wie in anderen Branchen. Also ich kenne wenige Freelancer, die es wirklich gebeutelt hat. Ich weiß, dass es IT-Freelancer gibt, die davon sehr betroffen waren, aber in meinem direkten Umfeld ist es weniger so. Wenn man sich ein bisschen vernünftig angestellt hat, konnte man immer irgendwie noch was in Einkommen erzeugen. Also es war nicht so, dass es ganz weggebrochen ist.
Genau, also Mama hat dann immer noch einen Job gekriegt, okay, vielleicht nicht zu den Stundensätzen, die man vor der Krise gekriegt hat, aber zumindest floss noch Geld rein. Ne?
Genau.
Ja.
Und das sind wirklich dann Luxusprobleme, die wir haben.
Ja, würde ich auch sagen. Also das ist, ich meine, ich kenne auch ein paar Entwickler, die hatten dann Probleme, aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, war das primär, dass im Unternehmen halt auch andere gearbeitet haben, die in Kurzarbeit mussten und dann hat es alle getroffen, so ungefähr. Ne?
Ja, ja.
Dann hat man halt das Pech, das liegt aber nicht an der IT in dem Sinne. Sonst würde ich auch sagen, dass es uns eigentlich auch in der Krise gerade sehr gut geht und auch wahrscheinlich weiter gut geht. Was ich mir noch vorstellen könnte, was so die persönliche Entwicklung angeht, ist auch so ein bisschen, also bei mir wird immer mehr wächst das Gefühl, dass die technische Lösung am Ende nicht das Kritische ist, das über Erfolg entscheidet. Also klar, auf den Keyclock kann ich auf gar keinen Fall verzichten, aber bei anderen Systemen ist es, also ein System scheitert nicht unbedingt, weil es jetzt in die Cloud gegangen ist oder weil es mit Java, Kotlin, Rust, Go oder was auch immer geschrieben wurde, sondern meistens daran, dass irgendwo auf einer anderen Ebene was schiefgelaufen ist. Das kann, ich sag mal, was sein wie Teamstrukturen, die nicht richtig geklappt haben, wenn wir mal so in diese Scrum Master, Teammanagement und Coaching-Rolle reingucken oder halt auch wirklich Anforderungen, dass da was nicht ordentlich entwickelt wurde, keine richtige Priorisierung, ne, und das Produkt in die falsche Richtung entwickelt wurde. Aber die IT selber, die Technik, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ist ganz selten der kritische Faktor.
Ist es, gebe ich recht, und wenn die Technik halt zum Problem wird, dann liegt das auch eher daran, dass dass man sich nicht genügend die Technologie halt eingearbeitet hat und dann versucht halt auf die Schnelle irgendwas zu machen und dann die Technik. Aber dann ist es auch wieder nur ein Symptom von anderen Ursachen, ja. Dann denkt man, ist die Technik das Problem, aber eigentlich ist dann schlecht eingesetzte Technologie ist dann auch nur ein Symptom für andere Probleme.
Ich erinnere mich nur an eine Sache und das ist trotzdem ein Erfolg geworden, das ist schon einige Jahre her. Ich hoffe, ich kriege es auch richtig zusammen, aber ich glaube, Twitter wurde früher in Ruby on Rails entwickelt.
Ja.
Und wenn ich das richtig mitbekommen hatte, hatten die irgendwann das Problem, dass man dann nur eine Datenbank anbinden konnte an Rails. Und die hatten deshalb halt technische Probleme, weil sie dadurch Performance-Probleme irgendwann gekriegt haben, weil sie dann so viel rumgetrickst haben, wie es ging, aber eigentlich die technische Entscheidung, die am Anfang getroffen wurde, nachträglich betrachtet vielleicht nicht so gut gewesen ist.
Naja, gut, aber vielleicht war das am Anfang doch eine gute Entscheidung, weil sie Ruby on Rails halt kannten und um schnell mal zu gucken, ob die Idee überhaupt fruchtet, war das wahrscheinlich dann wieder die richtige Entscheidung, ne? Also ich meine, das ist dann, dass du dann die Technologie halt austauschst, das finde ich an der Stelle total valide. Also das habe ich bei meinen Projekten auch gemacht. Wir sind jetzt auf
Google. Also wenn du was Neues anfängst und weißt überhaupt nicht, wie es performen wird, du hast natürlich die Hoffnung, dass du das Ding rockst auf der ganzen Welt, aber wenn du nicht weißt, wie es performen wird und du fängst mit irgendwas an und kommst dann in das Problem der Performance rein, dass die nicht mehr ausreicht, weil die ganze Welt dein Tool nutzt, dann hast du aber vieles richtig gemacht.
Genau. Dann kannst du immer noch alles in die Cloud packen.
Genau, wie Sandra sagt, die Technik, das Performance-Problem der Technik ist dann nur ein Symptom davon, dass du sonst alles richtig gemacht hast. Und das kannst du lösen. Eine schlechte Kommunikation im Projekt oder im Team ist meines Erachtens viel schwerer zu lösen als jetzt eine technische Herausforderung.
Ja, genau, wenn die Leute anfangen zu menscheln, ne, und das halt einfach von der Chemie halt nicht passt, dann das ist schwieriger zu lösen, als dann Technologien halt auszutauschen.
Ja. Dann brauchen wir wieder die Theologen als Mediator.
Ja, genau.
Ich finde, das sind aber wirklich mit die Rollen, die am meisten unterschätzt werden. Also ich kenne genug Projekte, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wo dann am Ende doch lieber am Scrum Master zum Beispiel gespart wird, weil ja, der macht ja eigentlich nichts. Ne? Also
ja, genau.
Termine reinstellen, das kann auch ein Entwickler machen und so eine Retro, das schaffe ich als Chef auch, die halte ich dann alle 2 Wochen. Dann können mir die Leute ja sagen, was nicht in Ordnung ist. Ne? Also von daher, aber ne, das ist dann vielleicht eher das Problem, dass an diesen Rollen dann gespart wird.
Das stimmt. Es ist ja das selbstorganisierende Team. Und wenn ich ein selbstorganisierendes Team habe, brauche ich ja auch keinen Scrum Master. Was ist das denn?
Ja, aber das stimmt. Ist geil. Das ist geil.
Eigentlich ich glaube, das ist ein Thema für eine andere Folge.
Ja,
oder so.
Genau. Aber, ja. Aber ich glaube, das selbstorganisierte Team, ich glaube, das ist einer der größten missverstandenen Ausdrücke, die wir in der agilen Welt halt haben. Aber ja, du hast vollkommen recht, das können wir gerne bei einer separaten Folge. Aber ich würde das gerne
mit. Ich kann das noch mit einer Sache toppen und dann können wir wieder zum Thema gehen. Ein selbstorganisiertes Team voller Fullstack-Entwickler.
Ah, immer Buzzword. Also Buzzword.
Voller Fullstack DevOps Engineers.
Ja. Oh. Okay, hast gewonnen.
Ja.
Genau.
Aber auf den einen Punkt, da würde ich auch bei Nico auch nochmal vielleicht in eine andere Richtung reingucken, was schon wichtig ist, dass wir wissen, dass wir Ausgleich brauchen zu dem Job, was wir tun. Also ich habe manchmal das Problem, dass ich halt zu viele Hobbys habe, die vom Rechner halt stattfinden. Und dann muss ich mich echt dazu zwingen und dann auch was suchen, was halt nicht mit einem Rechner was zu tun hat. Und das denke ich halt auch, das ist halt wichtig, dass man etwas Analoges mal macht und nicht immer nur in den Kasten halt reinschaut. Dazu zählt aber nicht Fernsehgucken, Leute, ne? Da.
Das ist in Ordnung. Achso, nee.
Das ist mir in der Tat jetzt im letzten Jahr während diesen ganzen Lockdowns oder dem einen immer noch andauernden Lockdown.
Möchte gerne Lockdown.
Eigentlich einfacher gefallen als zuvor, weil, also zumindest war es für mich so, ich sitze den ganzen Tag zu Hause in meinem Homeoffice vom Rechner, bin nicht mehr beim Kunden. Und dann habe ich abends keine Lust mehr, zu Hause in meinem Büro vorm Rechner zu sitzen. Davor war ich auch häufig beim Kunden unterwegs und dann kam ich abends nach Hause und habe mich abends nochmal zu Hause vor meinen Rechner gesetzt, um irgendwas zu machen. Da habe ich jetzt gar keine Lust mehr dazu abends, weil ich den ganzen Tag schon in meinem Kabuff hier sitze. und mache abends jetzt irgendwie doch lieber was, nicht vom Fernseher, aber irgendwas Richtung Sport oder ich unterhalte mich mal mit einer Frau. Die ist ja auch ganz glücklich darüber.
Okay, das kommt jetzt sehr missverständlich.
Corona hat meine Ehe schon gerettet, ja. Ja, why not? Ja, nee, ja. So schlimm war das nicht. Aber also mir ist es leichter gefallen, durch den Lockdown mich mit anderen Dingen zu beschäftigen, als davor. Ich habe das letzte Woche gerade im Gespräch irgendwie erst rausgefunden, warum das so war. Ich glaube, dadurch, dass ich einfach weniger Reisezeit auch hatte, habe ich mehr Freizeit, mehr Quality, nein, Quality Time will ich nicht verwenden, das ist ein schrecklicher Begriff, mehr Zeit zu Hause, die ich besser nutzen kann. Also ich bin nicht irgendwie morgens eine Stunde, abends eine Stunde irgendwie auf der Autobahn, im Zug oder sonst irgendwo. Habe keine Hotelübernachtung, wo ich von zu Hause weg bin. Ich bin wirklich zu Hause und kann jederzeit zu Hause das sinnvoll nutzen, um da irgendwie mal ein paar Bilder aufzuhängen. Jetzt nach 6 Jahren im Haus haben wir endlich die letzten Lampen aufgehängt. Okay. Weil ich eben zu Hause bin, weil ich nicht mehr unterwegs bin. Und je mehr ich unterwegs bin, desto mehr will ich dann zu Hause entweder noch was vom Rechner machen, was auch immer, ja. Nur mal schnell die Mails checken. Oder ich will einfach nur ausruhen. Und jetzt weniger Reise, mehr produktive Zeit und dann auch zu sagen, so, jetzt habe ich 8 Stunden vorm Rechner gesessen, habe gearbeitet, jetzt mache ich echt mal was anderes. Mir fällt es leichter.
Ja. Würde ich so unterschreiben.
Ich weiß, dass es anderen anders geht, dass die ja vielleicht auch kein Ende finden können. Aber ich schaffe es besser, jetzt abends auch um 5, 6 Uhr, je nachdem, den Stift fallen zu lassen oder die Maus abzuschalten und den Rechner zu sperren. Und dann gehe ich aus dem Büro raus und komme erst wirklich nächsten Morgen wieder rein.
Ja, da gebe ich recht, das hilft ungemein, dass ich auch ein eigenes Arbeitszimmer habe und wenn ich keinen Bock mehr auf den Rechner habe, dann mache ich die Tür halt zu und dann ist halt gut und dann wird halt was anderes gemacht.
Ja.
Definitiv. Wobei ich immer noch bei unserem Beruf gut finde, dass sich dieser Technik-Part manchmal auch wie Hobby anfühlt. Ne? Also das ist ja auch vielleicht einer der Gründe, warum manche, Nico das eben erwähnt, nicht so richtig loslassen können, weil dann guckt man sich doch nochmal das neue Framework oder die neue Technologie an, spielt mit der neuen Keycloak-Version rum, keine Ahnung, und empfindet dabei irgendeine Form der Erholung, weil man es halt gerne macht. Trotzdem habe ich auch bei mir beobachtet, dass ich doch eher pünktlich Feierabend dann mache und dann macht man was anderes. Ja. Mhm.
Wobei ich weniger in neue Dinge reinschaue. Das ist eher so, wenn ich es im Projekt brauche, dann gucke ich mir die Dinge an. Ich bin nicht so der Typ, der jetzt upfront irgendwie sagt, da ist ein neues Framework, gucke ich mir das mal an und mal gucken, wie wir es einsetzen können. Ich verschwende dann meine Zeit mehr in so Community-Projekten. Also ich bin Teil der Java User Group Darmstadt, www.jug-da.de. Und wir haben dort eine eigengebaute Registrierung, wo sich die Leute dann anmelden können, wenn sie an einem Talk teilnehmen wollen, weil wir das nie mit Meetup oder sowas machen wollten, weil wir kein Geld ausgeben wollten. Also haben wir das selber gemacht, mittlerweile mit Quarkus, also auch irgendwie Cutting-Edge-Technologie, alles serverless. Damit verschwende ich dann meine Zeit, dann sowas zu bauen. Das erfüllt mich dann mehr. Ob das jetzt Quarkus sein muss oder ob ich das irgendwie mit einem Servlet gemacht habe, das ist eigentlich sekundär. Ich mache das für die Community. Das erfüllt mich dann immer recht gut.
Sandra ist ja auch community-mäßig unterwegs. Ja. Ich habe so ein ähnliches Softwareprojekt, das könnte ich im Family-IT-Support jede Woche erwähnen. Ich habe für meinen Vater so eine Kundenverwaltung geschrieben, wo immer wieder was dran gemacht werden muss. Und das ist dann eigentlich auch mal ganz cool, da was zu entwickeln, was dem da weiterhilft, ne? Community-mäßig, ja. Finde ich aber auch ziemlich cool. Vor allem auch technologisch jetzt halbwegs modern, ne?
Ja, und dann, das sind super Sachen, wo du dir einfach mal Sachen ausprobieren kannst. Unter Realbedingungen, die du gerade im Projekt hast, zum Beispiel dann nicht unbedingt ausprobieren würdest, ne?
Ja.
Und das Coole ist, da kannst du es so machen, wie du es willst und musst dich mit keinem abstimmen.
Und dann guckst du ein halbes Jahr später drauf und denkst dir, was habe ich da gemacht? Was hat mich da geritten?
Genau.
Aber ich muss sagen, durch dieses Quarkus on Serverless für die Java User Group habe ich dann auch geschafft, durch die Erfahrung sozusagen beim Kunden, wir machen jetzt was, einen Service mit Quarkus, kompilieren das nativ und deployen das nach AWS Lambda. Und das performt richtig gut an der Stelle, muss ich sagen. Also da habe ich dann doch aus der Freizeit, aus dem Community-Projekt wirklich was für das produktive Leben mit rausgezogen. Und ich würde es jederzeit wieder tun.
Ja, das denke ich. Ja, klar, man lernt ja auch dabei, ne? Also das ist jetzt, man kriegt dann auch nicht das eine befruchtet halt das andere, ne? Das ist dann, auch wenn du dich dagegen wehren würdest, dann wollen würdest, das geht halt nicht, ne? Dann müsstest du dann wirklich die Registrierung in Kobol schreiben oder sowas. Aber auch da würdest du wieder profitieren, weil dann könntest du endlich die hochdotierten Kobol-Projekte annehmen.
Ja. Ich sehe schon, Sandra. Wir machen mal irgendwie ein Kobol for Dummies Live-Coding auf Twitch oder so. Ja. Wir haben beide keine Ahnung und machen irgendwie so ein Tutorial durch oder so.
Ja, genau. Ja, das ist eine coole Idee. Das ist eine coole Idee. Mit so Streaming total ahnungslos irgendwas zu machen, da habe ich schon Erfahrung gesammelt.
Warum bekomme ich gerade Angst?
Daniel kennt das schon. Du solltest als Sandra niemals solche Ideen äußern.
Ja. Ich war kurz schon davor zu sagen, Nico, pst.
Tu's nicht.
It's a trap.
Yeah. Ach ja. Aber Nico, ich kann dir aber auch sagen, Daniel sagt jetzt nichts, was Falsches. Daniel hat es bisher nicht bereut.
Ja, natürlich.
Hab doch gesagt, du sollst das Richtige sagen.
Habe ich was Falsches gesagt?
Genau.
Ach ja, und alles, weil wir alles in die Cloud packen wollten.
Genau. Ja, was passiert denn so, wenn ich so alles in die Cloud packe? Der Nico sagt, ich muss alles serverless machen. Daniel.
Wenn ich schon in die Cloud packe, dann will ich ja auch nichts damit zu tun haben. Hm? Deswegen mache ich es auch serverless.
Ja.
Das ist so ein bisschen, also Ketzer sagen, das ist so ein bisschen wie mit PHP früher. Ja? Mein PHP-Skript bei Strato hochgeladen, habe ich mich auch nicht so gekümmert, ob der Server läuft oder nicht. Und jetzt lade ich halt meine Funktionen zu AWS Lambda hoch. Ist ein bisschen ketzerig, ja. Aber,
ja, interessant. Also morgen, also nachdem diese Folge veröffentlicht hat, gehen die Gerüchte, dass Serverless das neue PHP sein ist.
Ist wie PHP. Das haben wir vor 10 Jahren schon so gemacht. Das war auch.
Und du deployst dann auch wahrscheinlich direkt aus der IDE, ne? So wie früher immer. Bei PHP.
Immer. Nein, ich mache eine Live-Session. Ich mache eine Live-Session auf den Server auf und editiere die Datei auf dem Server.
Ja, das ist, genau, das haben wir damals, ich war im Projekt gewesen, wo ich so alte Delphi-Entwickler dabei waren und die haben gesagt, ja, die verstehen das nicht, warum ich noch so ein Build-Tool brauche und Repository-Manager. Früher haben wir doch auch alles aus der IDE heraus, haben wir auf Production gestellt und einfach die Änderungen auf der Produktion gemacht.
Ja, aber Entschuldigung, das kann ich auch machen. Ich mache AWS auf, Lambda, kopiere meinen JavaScript-Code rauf, fertig.
Genau. Ja.
Also das geht alles schon, das ist nicht die Frage. Dann mache ich das auch direkt, in Anführungszeichen, auf dem Server. Ja? Ja. Noch ein Lambda, noch ein API-Gateway davor hängen, zack, fertig.
Also, liebe Zuhörer, das mit diesen ganzen Continuous Pipelines und Kubernetes und sowas, das ist alles für den Arsch. Einfach AWS, Lambda-Editor öffnen, fertig.
Genau. JavaScript oder Python.
Und los geht's. Ja.
Das Glück ist euer Hold. Oder so.
Was kann da schon schief gehen? Ja.
Alles.
Na ja, gut, aber das heißt, Daniel?
Ich wollte jetzt gerade schon mal nochmal nachfragen, wenn ich jetzt alles in die Cloud packe, verheirate ich mich dann direkt mit einem Cloud-Anbieter oder muss ich cloud-agnostisch sein?
Du kannst natürlich auch deine Daten und Funktionen oder deine Logik, wie auch immer die aussieht, über mehrere Cloud-Provider verteilen. Ich glaube,
stimmt, ja.
Hinsichtlich der Programmierung ist das alles kein Problem. Also du kannst den gleichen Service von der Implementierung her in Cloud A und Cloud B deployen. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist halt, die Deployment-Modelle sind komplett unterschiedlich. Also wie kriege ich überhaupt meinen Kram in die Cloud rein? Selbst wenn ich sage, ich will agnostisch bleiben und mache das auf Kubernetes oder so, dann muss ich ja in der erstmal das. Das ist wie mit Java EE früher.
Genau, ich sag immer, Kubernetes ist das.
Kubernetes ist das neue Java EE.
Genau.
Stehe ich dazu. Ich bin Kubernetes-Hasser. Ich mag es überhaupt nicht. Ich geh mir weg mit dem Kram.
Ich bin auch ein Kubernetes-Skeptiker, aber gerade weil ich Skeptiker bin, werde ich irgendwie geholt, um immer Kubernetes-Probleme zu lösen. Ich weiß auch nicht warum. Also, aber.
Nö, ich kann das nicht. Ich bin auch, also ich finde es auch schon schrecklich genug, bei Nicht-Kubernetes-Projekten mit so viel YAML-Zeug zu arbeiten, weil irgendein Leerzeichen bei der Einrückung übersiehst du immer und dann weißt du nicht, warum es nicht funktioniert. Und ich finde das ganz, ganz schrecklich, sowas. Aber wo war ich stehen geblieben? Alles in die Cloud, agnostisch. Ja, selbst mal angenommen, du kannst dein Service oder dein Image irgendwie so bauen, damit du das Image in deinen AWS-gemanaged Kubernetes-Cluster schieben kannst und in deinen Azure-gemanaged Kubernetes-Cluster. Jetzt muss ja jemand noch das Kubernetes dort irgendwie auch betreuen. Das ist zwar ein Managed Service, aber trotzdem musst du es ja aufsetzen und konfigurieren und betreuen. Es ist ja nicht so, dass dir wirklich alles abgenommen wird. Auch bei Serverless wird dir ja nicht alles abgenommen. Du musst ja trotzdem wissen, wie viel Speicher, wie viel CPU, wie viel Netzwerk brauchst du und was brauchst du sonst noch für Ressourcen. Also es wird dir einiges abgenommen, du musst trotzdem noch viel wissen und das ist von Cloud zu Cloud komplett unterschiedlich. Also die gesamten Deployment- und Betriebsmodelle, da habe ich noch keinen gemeinsamen Nenner gefunden, den man verwenden kann.
Ja, vor allem ist es ja auch das nicht im Interesse von den Cloud-Anbietern, ne? Also wenn ich die AWS wäre, dann hätte ich null Bock drauf, dass du einfach zu Azure abhauen kannst. Trotzdem gibt es natürlich genug Firmen, die sagen, nee, wenn wir jetzt Cloud gehen, müssen wir unabhängig vom Cloud-Anbieter sein. Wenn die AWS morgen teuer wird, dann wollen wir innerhalb von Minuten woanders hin migrieren können. Und ich glaube, dass das, also es geht bestimmt irgendwie, aber das ist
schon ein Aufwand.
Ja. Ja, genau. Du gibst jetzt Geld aus, ist mit Architektur auf Vorrat. Du baust dir halt irgendwas auf.
Genau.
Du kannst dir sicherlich das alles so zu Ende konfigurieren, dass du jederzeit per Knopfdruck die Cloud wechselst. Aber für den Fall, dass ein Cloud-Anbieter dir sagt, auf einmal, oh nee, jetzt sind wir super teuer, jetzt zocken wir euch alle ab, weil das ist unser Businessmodell, weiß ich nicht.
Der nächste
also, Punkt. Super teuer.
Der nächste Punkt ist aber auch, was man auch unterschätzt, man denkt ja auch, ich schreibe einmal meine Deployment-Skripte und dann ist das alles wartungsfrei. Das stimmt ja auch nicht. Die Schnittstellen zu den Cloud-Providern ändern sich ja auch, entwickeln sich auch weiter. Das heißt, du musst ja auch regelmäßig Pflege reinbringen. Und wenn du jetzt anfangen möchtest, deine Azure-Deployment-Skripte halt auf Halde zu produzieren, da hast du immer diesen Wartungsaufwand, um halt dann auf Knopfdruck rüber zu wechseln. Und dann ist die Frage, ob das Ganze überhaupt noch wirtschaftlich halt ist. Ne?
Ja, also ich habe immer so zwei Fragen, die ich in den Raum werfe. Einmal, wie viel teurer muss die Cloud A werden, damit sich das lohnt, dass ich von Anfang an zwei Clouds bedienen kann? Weil das ist ja wirklich, wie wir gerade gesagt haben, auch ein Riesenaufwand, den ich betreiben muss. Auch und die Pflege der ganzen Skripte. Also da muss schon der Cloud-Anbieter A wirklich um 100, 150, 200% teurer werden plötzlich. Und das ist die Frage, ob es das wird. Wenn man so ein bisschen Märkte beobachtet und Märkte sich anschaut, ist es eher unwahrscheinlich, dass ein Cloud-Anbieter um 150% auf einmal die Preise erhöht. Gerade wenn Wettbewerb da ist und wenn die eigene Cloud in der glücklichen Lage ist, die Preise erhöhen zu können, dann werden die anderen Clouds auch mitziehen, weil dann ist die Möglichkeit da. Und dann hat sich das auch schon wieder, wir gehen zu der anderen Cloud, weil die ist günstiger. Nee, die zieht dann ja auch nach und wird teurer. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist halt, ich muss irgendwo auch mit bedenken, was bekomme ich für einen Benefit, wenn ich mich an einen Cloud-Provider mehr oder minder binde oder wenn ich mich auf einen Cloud-Provider einlasse und dessen Services, diesen Managed Services auch nutzen kann. Was kann ich dann wirklich einsparen dadurch? An Zeit, an Personal, an Know-how und so weiter, was ich dann dem Cloud-Anbieter natürlich an Geld bezahle, aber der es vielleicht deutlich besser kann und ich viel mehr Funktionalität auch rausholen kann, als wenn ich jetzt versuche, möglichst agnostisch zu bleiben und dann aber auf einem hohen Level irgendwas habe und viel selber implementieren muss und viel selbst Know-how auch aufbauen muss, was ich vielleicht gar nicht will. Also das muss man auch immer mit berücksichtigen, finde ich.
Ja, und vor allem finde ich, du hast ja auch Experten dann, ne? Also wenn du ein Team, du arbeitest jetzt und entwickelst dich für von mir aus Azure, ja, dann bauen deine Mitarbeiter Expertise auf, werden richtig gut da drin. Das ist ja auch wieder ein Kostenfaktor, den du berücksichtigen musst, wenn du den Cloud-Anbieter wechselst. Und was du überlegen musst, ist, wenn du jetzt alle großen Cloud-Anbieter anbieten willst, sagen wir mal die drei, dann brauchst du entweder Experten, die das jeweils eins perfekt können, oder ist die Frage, was die anderen machen. Oder welche, die irgendwie drei Clouds so ein bisschen bedienen können. Aber du hast nirgendwo wirklich dieses tiefgehende Wissen, worüber du vielleicht später wieder Kosten sparen kannst.
Ja, und dann bringt sie halt auch nichts. Also dieses, das habe ich ja auch in vielen Projekten teilweise, wo ich dann sage, ich kann vieles so ein bisschen, aber nichts richtig. Das ist teilweise ist es gut für den Anfang, weil du hast halt in viele Bereiche hast du so ein bisschen Wissen und kannst da schon mal starten. Aber um wirklich das Beste rauszuholen, muss ich in manchen Gebieten dann auch sagen, so hier endet mein Wissen, sorry, da komme ich nicht weiter. Ja, aber du hast doch von Anfang an gesagt, du kennst dich da aus. Du hast gesagt, ja, ein bisschen bis zu dem Punkt, aber nicht weiter. Und wenn du jetzt da weitergehen möchtest, musst du halt investieren in Know-how, in Leute, in was auch immer. Du musst aber investieren. Bestenfalls genau, natürlich aber nicht.
Ja. Aber dann musst du auch nur in einen Anbieter oder in einen neuen Mitarbeiter investieren, der dann vielleicht Klar. Das tiefgehende Cloud-Wissen hat und nicht in drei oder wer weiß, wie viele Clouds du da haben willst. Ne? Also.
Gut, aber das ist ein guter Punkt, das mit diesem Expertentum. Denn wir haben ja Nico hier eingeladen, weil wir uns ja mit Keycloak beschäftigt haben, der Daniel und ich, und haben festgestellt, das ist ja ganz schön, dass wir uns damit beschäftigt haben, aber das ist ja so ein breites Feld. Vielleicht wäre es besser, halt, sich da einen Experten ins Haus zu holen, weil ja eigentlich Authentifizierung, Autorisierung nicht immer das Kerngeschäft ist bei den Leuten.
Ja, also mein Eindruck ist, man hat eine Spring Boot-Anwendung. Irgendjemand hat noch irgendwo die Spring Security-Konfiguration rumliegen aus dem letzten Projekt. Kopiert die rein, ja, und ist froh, wenn das irgendwie funktioniert. Das ist so der Worst Case, glaube ich, den du da hast.
Das ist Real World. Das ist nicht Worst Case, das ist Real World.
Okay. Dann mach uns doch die Hoffnung nicht kaputt. Und dann, ich dachte, das wäre der Worst Case, weil dann auch dann die Keycloak darf dann nicht aktualisiert werden, weil dann die Spring Boot Konfiguration nicht mehr dazu passt.
Oh Gott. Also gut, aber jetzt das weniger.
Ja, okay. Also das ist immer die Argumentation, wieso man jetzt nicht Keycloak aktualisieren darf.
Die Keycloak-Konfiguration API bleibt eigentlich relativ stabil über die Jahre bislang. Gerade wenn es darum geht, Applikationen anzubinden und zu integrieren. Das sind andere Dinge, die sich dann ändern.
Und somit aber, haben wir
was, den, was ich sagen wollte.
Damit haben wir aber den ersten Mythos auf jeden Fall schon mal aufgeräumt. Ja, aber du wolltest was sagen?
Ja, weil Daniel gerade angefangen hat, so irgendjemand nimmt irgendwas her. Ich bin wirklich mal in ein Projekt gerufen worden. Wir wollen gerne nächsten Monat live gehen und brauchen noch eine Login-Seite.
Also, das
dann dachte ich, okay, ihr braucht noch eine Login-Seite. Ich glaube, ihr habt das Thema nicht so ganz verstanden. Ich habe es dann geschafft, dass der Go-Live irgendwie ein halbes Jahr verschoben wurde, weil das ganze Konzept, was die sich vorgestellt hatten, auch nicht ganz so sicher war. Ich habe den Security Officer dort dann in dem Unternehmen auch mal so ein bisschen dann erklärt, was sie da vorhaben und warum das jetzt keine gute Idee ist. Mehr Details kann ich hier nicht verraten, um nicht irgendwelche Verträge zu brechen. Aber das passiert relativ häufig, dass Unternehmen da wirklich ein bisschen blauäugig rangehen und Authentifizierung wirklich sehr spät erst in die Projekte reinbringen, obwohl es eine nicht funktionale Anforderung von Tag 1 sein muss, weil es einfach ganz, ganz essentiell für eine Anwendung ist. Wie mache ich mein User-Management, mein Rollenmanagement? Ich muss wissen, mit wem ich es zu tun habe, wo kommen die Leute her, was darf wer und so weiter. Also wirklich essentiell, das muss von Anfang an mit eingeplant werden.
Auch wenn wir jetzt den Einstieg vielleicht verpasst haben, aber ich glaube, wir müssen unsere Zuhörer nochmal abholen für den Fall, dass sie nochmal darüber, was reden die denn jetzt eigentlich die ganze Zeit. Nico, magst du mal vielleicht kurz erklären, so ein Pitch halt, was ist überhaupt Keyclock und warum beschäftigen wir uns heute in dieser Folge darum?
Also Keyclock ist ein Open Source Identity Access Management Tool, Single Sign-On Tool für Webanwendungen und Mobile Apps und implementiert die Protokolle oder Spezifikationen OAuth 2 und OpenID Connect und SAML, mit denen ich also Autorisierung und Authentifizierung machen kann. Und es ist halt ein Produkt, was ich selber hosten kann. Ich muss es nicht irgendwie als As-a-Service irgendwo hernehmen und meine User-Daten, gerade personenbezogene Daten, hohes Gut, in fremde Hände geben. Ich kann das also selber noch verwalten und muss meine wertvollsten Daten nicht in fremde Hände geben und kann da relativ sicher sein, wenn die Infrastruktur stimmt, dass die Daten sicher sind. Das ist halt ein großer Vorteil von Keyclock, dass ich selber hosten kann. Ich muss es halt auch selber hosten, wenn es nicht irgendwie die ersten Keyclock as a Service Anbieter gibt. Aber ich muss halt nicht irgendwie jetzt in eine Cloud meine Benutzerdaten reinlegen oder zu irgendeinem Cloud-Service, der sowas macht, sondern ich kann es wirklich selber betreiben in meinem Unternehmen mit allen Anforderungen, die ich als Unternehmen an die Sicherheit meiner Benutzerdaten habe. Genau. Und es setzt halt auf aktuelle Standards, auf OAuth 2, OpenID Connect.
Das heißt, der Vorteil an der ganzen Sache ist, dass es halt, dass es nicht irgendwas Proprietäres ist, was Keyclock da anbietet, sondern die gehen da wirklich hin und sagen, okay, wir nehmen Standards sowieso. Das heißt, theoretisch würde es auch können, okay, wenn du dich an denen das Protokoll da nimmst, da könnte man halt auch Keyclock durch etwas ersetzen, was halt auch genau diese Spezifikation auch entsprechend unterstützt.
Genau, solange du dich rein auf der Protokollebene bewegst und keine Extras benutzt, kannst du, wenn du Keyclock nutzt als OpenID Connect Identity Provider, jeden anderen OpenID Connect Identity Provider einsetzen. Wenn du halt anfängst, irgendwelche Keyclock-spezifischen Dinge zu nutzen, irgendwelche spezifischen Endpunkte oder Datenstrukturen, die ein anderer OpenID Connect Identity Provider nicht anbietet, weil es eben nicht im UIDC-Standard vorgesehen ist, dann wirst du ein Problem haben. Das ist wie mit SQL und ich benutze was Spezielles für Oracle oder PostgreSQL oder MySQL. So ist das genauso. Solange ich mich auf dem Standard bewege, kann ich es einfach austauschen. Ich kann auch sagen, ich benutze erstmal zum Anfang irgendwie einen gehosteten OpenID Connect Service, weil ich so ein Keyclock nicht selber betreiben will. Weil Systeme selber zu betreiben, ist halt immer ein gewisser Aufwand. Und führe dann später irgendwie Keyclock ein und kann aber dadurch, dass ich auf der Protokollebene bin, eben das sehr einfach austauschen. Und wenn wir uns jetzt, Keyclock bringt eigene Adapter mit, die ich in meine Anwendung reinlegen kann, mit denen ich mich dann an Keyclock anbinden kann. Das ist schön. Muss ich aber nicht, weil es, wie gesagt, offene Standards sind und ich kann auch, wenn ich eine Spring Boot Anwendung habe, mit Spring Security da wunderbar arbeiten, dass ich jetzt keine Keyclock-spezifischen Adapter brauche, sondern mit den normalen Spring Security Adaptern arbeite und wenn ich in der Quarkus-Welt unterwegs bin, Als zweites Beispiel kann ich dann auch einfach eine OpenID Connect Quarkus Extension verwenden, um die Applikation anzubinden. Und so kann ich das mit allen anderen Anwendungen und Sprachen auch machen, wo es eben Bibliotheken oder Tools gibt, um auf diesen Protokollen zu arbeiten. Oder wenn es das nicht gibt, implementiere ich halt das Protokoll mal schnell selbst, wenn ich das mal schnell selbst machen will.
Mal eben.
Mal eben schnell, so, genau.
Fingerübung. Zwei Fragen dazu. Das eine zu dem Hosting. Ich kenne selber viele, die selber einen Keycloak hosten. Ich frage mich immer, macht es so viel Sinn, das selber zu hosten? Also klar, wenn ich jetzt unglaubliche Anforderungen habe und das undenkbar ist, dass ein AWS IAM oder ein Auth0 oder Dienst XY meine Nutzerdaten verwaltet für mich, dann sind wir in einer anderen Domain unterwegs. Aber es gibt natürlich auch viele Anwendungen, wo die Nutzerdaten oder diese Logins nicht unbedingt Kerndomäne sind. Da frage ich mich immer, ob man sich das nicht besser spart, ne? Weil es muss ja betreut werden. Es geht um Sicherheit. Das heißt, ich muss dann nochmal das nicht nur irgendwie im Kubernetes einen Pod laufen lassen, sondern wahrscheinlich auch ein bisschen mehr darauf gucken. Und nee, lass mal, die nächste Frage kommt dann gleich im Anschluss. Lass uns erstmal das eine machen.
es ist, da kommen wir so zu diesem, wir wollen doch nur ein Login machen, ja, wir haben doch ganz normale Standardanforderungen. Jedes Unternehmen hat andere Standardanforderungen, ist meine Wahrnehmung, wenn ich im Bereich Authentifizierung unterwegs bin. Deswegen wird es den Standard nicht geben. Ich kann natürlich was Gehostetes nehmen, oder was Gemanagtes, nicht was Gehostetes, was Gemanagtes. Aber da habe ich natürlich auch Limitierungen immer, was ich machen kann. Oder ich muss entsprechend viel Geld hinlegen. Wenn ich jetzt die Login-Seite irgendwie anpassen möchte an mein CI vom Unternehmen oder das irgendwie nur an die Anwendung, die ich anbinden möchte, dann muss ich bei vielen Managed Services schon wieder ein großes Paket kaufen, nur um irgendwelche Customizations machen zu können, die ich halt nicht machen kann in einem kleinen oder kostenlosen Paket. Und wenn ich sowas selber habe, kann ich halt das Ding wirklich so anpassen an meine Bedürfnisse und habe die Hoheit über meine Daten. Das sind gerade im Unternehmensumfeld in Deutschland und Europa doch wichtige Dinge, Datenhoheit. Solange ich erstmal starte, muss ich es nicht unbedingt machen. Aber spätestens, wenn ich wirklich das auf vernünftige Füße stellen möchte, produktiv eine breite Masse bediene, sollte ich wissen, was mit den Daten passiert. Und ich weiß nicht, ob es da so zielführend ist, das irgendwo in irgendeine Cloud zu legen, von einem Anbieter, über den ich keine Kontrolle habe.
Okay, verstehe ich, ja. Die zweite Frage ist so ein bisschen für mich mal so, wo würdest du Keycloak genau einsetzen? Wenn ich jetzt mal überlege, ich habe irgendwie mein Portal und bei meinem Portal sollen sich Nutzer registrieren können und dann habe ich noch Sonderfälle mit Nutzerbedingungen und Datenschutzerklärungen und der erfolgreichen Registrierung und einer nicht erfolgreichen Registrierung. Was sind so Anwendungsfälle, die du sagst, die sollte man dann im Keycloak implementieren und die Templates dort pflegen? Ja, und wo sind so die Anwendungsfälle, die du sagst, das wird zwar oft im Keycloak gemacht, das solltet ihr aber lieber außerhalb vom Keycloak machen? Also diesen ganzen Login-Registrierungsflow.
Ja. Also alles, was mit Authentifizierung zusammenhängt, also wirklich die Identität eines Benutzers, das kann ich alles mit Keycloak abbilden. Da gibt es Möglichkeiten dafür, auch irgendwie diese Zustimmung zu Terms and Conditions und so weiter. Das kann ich halt alles konfigurieren, dass es auch protokolliert wird. Da ist Keycloak ein super Tool dafür. Wo ich der Meinung bin, wo ich Keycloak nicht verwenden sollte, ist dann, wenn es um eine feingranularere Autorisierung geht. Weil das sind so Dinge, das gehört für mich in die Anwendung. Die Anwendung selber weiß, welche Rechte sie hat und wie granular diese Rechte aussehen, was man darf und was man nicht darf. Das in eine zentrale Stelle zu legen, das kann man immer groß diskutieren. Im Falle von Keycloak will ich es eigentlich gar nicht diskutieren, weil meines Erachtens hat Keycloak eine der schrecklichsten Autorisierungsimplementierungen, die es gibt. blickt einfach keiner wirklich dadurch. Es müssen ganz, also viele, die sich damit beschäftigt haben, mich eingeschlossen, haben sich ganz viel mit Trial and Error rumgeschlagen, weil die Doku an der Stelle nicht ganz so super ist. Die allgemeine Keycloak-Doku ist, finde ich, super. Man muss sie halt auch lesen. Für Autorisierung ist das wirklich sehr eingeschränkt. Da rate ich immer so ein bisschen ab. Sag, macht so eine Meta-Rollenverteilung. Also gibt einem Benutzer irgendwelche Rollen. Er ist jetzt User, er ist Admin, er ist irgendwie Kunde, er ist interner Mitarbeiter oder was auch immer. Also so relativ hohe Rollen. Nicht zu feingranular, dann kann ich das noch relativ gut steuern. Und was mit der Rolle verbunden ist, auf was ich zugreifen darf, das soll die Anwendung wissen. Das will ich eigentlich in Keycloak selber nicht verwalten müssen. Da ist Keycloak ganz, ganz schlimm dafür. Aber Authentifizierung, also Identität, Registrierung und so weiter, ist Keycloak super. Und das muss man halt nicht selber nochmal implementieren in seiner Anwendung, wenn man dafür auch ein Tool nutzen kann, was das gut macht. Ist natürlich die Frage, ob der Aufwand gerechtfertigt ist, ein neues Tool einzuführen, wenn ich eine Anwendung habe und möchte nur für diese eine Anwendung ein Login und eine Registrierung bauen. Dann ist natürlich ein zweites Tool daneben zu stellen oder eine zweite Anwendung neben mein Portal, wie du jetzt als Beispiel gesagt hast, ein immenser Aufwand. Dann kann ich es auch gleich selber implementieren. Ja, vielleicht. Ein Tool, das das macht, ist meines Erachtens sicherer, weil mehr Leute drauf gucken, gerade weil es auch Open Source ist, weil wirklich ganz viele von außen drauf gucken können auf den Code, wo können Fehler drin sein. Es setzen viele Leute ein, dadurch werden Fehler schneller gefunden, gefixt. Ist also so ein Tool immer sicherer, als wenn ich es selber mache. Weil ich bin eigentlich nicht der...
Da würde ich gerne mal kurz einhaken. Da bin ich, also ich bin ich bei dir, aber auch wenn ich wirklich nur eine Anwendung habe und keinen Verbund von Anwendungen, da gibt es ja auch Alternativen. Da würde ich jetzt auch nichts selber implementieren, sondern dieselbe Implementierung würde sein, dass ich halt vielleicht halt ein Framework da reinnehme in meine Applikation, die mich dabei unterstützt. Also da denke ich halt danach, dass Spring Security ja auch mich dabei unterstützt bei der Authentifizierung, wenn das wirklich eine Single-Applikation ist. Das würde ich dann schon als eine Alternative an der Stelle sehen. Und da, also ich bin bei dir, nicht selber implementieren, aber dann entsprechend dann auf ein anderes Tooling dann umsteigen, die jetzt nicht auf dieses verteilte, also die, wo dieses Identity Access Management jetzt nicht so wichtig ist, sondern einfach nur die Authentifizierung für eine Anwendung.
Bin ich auch komplett bei dir, das ist okay. Darauf wollte ich eigentlich auch hinaus, dass ich sage, ich nicht selber machen, sondern etwas nehmen, was das für mich macht, weil ich als Anwendungsentwickler, der das Portal entwickelt oder die Anwendung entwickelt, habe meist nicht so das tiefe Security- oder Authentifizierungs-Know-how. Es ist natürlich die Frage, was kriege ich gestellt und mit wie vielen Libraries muss ich mich vielleicht auseinandersetzen. Spring Security macht das ganz gut für Authentifizierung, ja. Bringt mir Spring Security was für die Registrierung der Benutzer? Oder muss ich das auch wieder selber machen? Also es ist immer die Frage, was will ich genau erreichen? Und wie viel Bibliotheken muss ich damit reinnehmen? Ist dann nicht vielleicht auch der Aufwand gleichzusetzen mit einem Tool, was es alles schon kann? Das muss ich im Einzelnen betrachten. Da kannst du nicht pauschal sagen, mach so oder so. Man muss einfach gucken, was will man haben. Wie gesagt, bei einer Anwendung muss man sich auf jeden Fall anschauen, wie man es macht. Spätestens, wenn ich jetzt irgendwie so einen Verbund aus zwei oder mehreren Anwendungen habe und ich möchte ein Single Sign-On haben, dann lohnt es sich, eine separate Instanz zu verwenden. In meinem Falle gerne Keycloak, was das die ganze Authentifizierung, das Identity Management eben durchführt und ich dann nur noch mit Token an die anderen Applikationen gehe und die Token auswerten können. Das Interessante an dem Begriff Single Sign-On ist ja eigentlich, dass das Single nicht dafür steht, dass ich mich nur morgens einmal anmelde, wenn ich ins Büro komme und dann den ganzen Tag fröhlich arbeiten kann, sondern das Single in Single Sign-On steht eigentlich dafür, dass ich mich an einem System anmelde und nicht an mehreren und nur ein System meine Credentials kennt.
Ja.
Und das, also auch wenn ich jetzt 5 Anwendungen habe und die nutzen alle das LDAP und ich muss mich trotzdem an allen 5 anmelden, ist es trotzdem ein Single Sign-On, weil ich, also vielleicht ein Single Sign-On, ich gehe gleich noch einen Schritt weiter, weil ich nur dem LDAP das Passwort gebe und das LDAP das Passwort kennt. Jetzt habe ich aber natürlich die Frage, wo gebe ich denn meinen Benutzernamen und Passwort ein? Also wenn ich das in der Applikation selber mache und die Applikation leitet es weiter an das LDAP oder an den Identity Provider, dann kommt ja die Applikation mit den Credentials in Kontakt. Und dann muss ich als Anwender dieser Applikation vertrauen, dass die von der Applikation nicht abgegriffen werden und irgendwo woanders gespeichert werden, wo es gar nicht gespeichert werden soll. Was man früher häufig gemacht hat, man hat in der User-Session irgendwie die Credentials vom User gespeichert, um dann, wenn es auf ein anderes nachgelagertes System ging, die Daten weiterreichen zu können. Ganz grauselig. Möchte ich heute nicht mehr sehen. Und deswegen geht man eigentlich den Weg, dass man sagt, Single Sign-On, ich melde mich nur an diesem einen System, was auch meine Credentials kennt, an. Also wirklich, die Login-Maske liegt dann auf diesem Identity-Provider. Dort melde ich mich an und bekomme dann entsprechend die Token ausgestellt und mit entsprechenden Flows im OAuth2-Protokoll läuft das dann, dass ich irgendwelche Codes und Tokens austauschen kann. Und so sollte das funktionieren und das kann Keycloak super von Anfang an.
Ja, das Interessante, was ich, also wo ich mich jetzt mit Keycloak angefangen habe zu beschäftigen, ich war erstmal total erschlagen davon, was ich da alles mit Keycloak halt machen kann. Und ich habe auch dann, bin ich mich auch verrannt, weil ich dann auch irgendwas auch falsch verstanden hatte, dann hatte ich auch von der Community halt auch da auch Unterstützung gekriegt, um da ein bisschen so meine Gedankengänge auch so ein bisschen so sortieren. Und dann habe ich dann die Erfahrung gemacht, okay, eigentlich muss ich mich erstmal mit den Protokollen beschäftigen, Authentifizierungsprotokollen, um herauszufinden, ja, was brauche ich eigentlich für meine Use Cases auf Protokollebene, um dann wieder sich mit Keycloak zu beschäftigen. Gibt es von deiner Seite aus da vielleicht einen besseren Ansatz, entsprechend da ranzugehen, oder würdest du es uns so schreiben, dass dann, obwohl ich da nochmal so einen Umweg gemacht habe, weil ich das was falsch verstanden hatte, dass eigentlich die Protokolle das A und O sind?
Ich bin auch damals vor 6 Jahren über Keycloak eingestiegen und nicht über die Protokolle. Im Endeffekt habe ich es erst richtig verstanden, als ich mir die Protokolle angeschaut habe. Oder was heißt die Protokolle? Die Spezifikation, OAuth 2 als zugrunde liegende Spezifikation, auf dessen Flows die OpenID Connect Flows oder der OpenID Connect Standard dann auch basiert. Also für die Zuhörer, OAuth 2 ist ein Autorisierungsframework. Das hat mit Authentifizierung nichts zu tun. Da geht es um Autorisierung. Und darauf aufbauend, das ist quasi die Infrastruktur, das darauf aufbauend ist dann OpenID Connect. Da geht es um die Identität, die Authentifizierung der Benutzer. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, das Namensschild von OpenID Connect ist so ähnlich wie die Kreditkarte. Und mit der Kreditkarte kann ich ja Geld abheben am Bankautomaten und kann in Geschäften bezahlen. Und damit ich mit dieser Kreditkarte eben bezahlen kann, brauche ich eine Bankinfrastruktur darunter. Und die Infrastruktur ist eben OAuth 2. Das ist die Spezifikation für die Flows, wie Daten ausgetauscht werden. Und dann gibt es den OpenID Connect Standard obendrauf, um nochmal die Identität des Benutzers damit reinzukriegen und spezielle Endpunkte für das Benutzerprofil und so weiter abzurufen, anzubieten. Das muss man kennen, und wenn wir jetzt schon bei den Spezifikationen sind, die dritte Spezifikation, die mit reinspielt, ist JSON Web Token oder kurz Short, JWT abgekürzt. Das ist eben das Format, wie die Token aussehen in OpenID Connect. Ein serialisiertes JSON mit einem Header, einem Payload und einer Signatur. Und anhand der Signatur kann ich überprüfen, ob das Token selbst irgendwie von einem Angreifer, Man-in-the-Middle-Attack, kompromittiert wurde oder ob das Token selber noch integer ist. Und somit habe ich ein Self-Contained Token, dem ich erstmal vertrauen kann, ohne dass ich das Token an einem Endpunkt nochmal verifizieren muss, was ich machen kann, muss ich aber nicht unbedingt, je nach Vertrauensstellung. Und genau, wenn man diese Spezifikationen mal ein bisschen sich verinnerlicht hat und diese Flows mal sich angeguckt hat, wie Daten ausgetauscht werden, versteht man plötzlich Dinge viel, viel schneller und viel einfacher in Keycloak. Muss dann nur noch so ein bisschen Begriffübersetzung manchmal anwenden, weil Keycloak benutzt nicht immer die gleichen Begriffe wie OAuth 2 oder OpenID Connect. Leider Gottes. Ist ein bisschen auch gewachsen.
Ja, wäre auch viel zu einfach, ne? Wo bleibt denn der Spaß?
Eben, dann ein bisschen, ja, jeder, ja. Genau, ein bisschen Entdeckergeist muss jeder haben.
Aber ich höre gerade schon so ein bisschen raus, Keycloak würdest du erst empfehlen, wenn ich mehrere Anwendungen habe, wo meine Nutzer sich anmelden. Also mein kleiner Online-Shop, der braucht jetzt, wenn das die einzige Anwendung ist, die da in meinem Ökosystem eine Rolle spielt, kein Keycloak. Wenn ich aber wiederum mehrere verschiedene Anwendungen habe, macht das Sinn, das alles zentral über Keycloak laufen zu lassen, oder?
Beraterantwort, it depends. Also wer bist du mit deinem kleinen Online-Shop? Also bist du dann der Händler um die Ecke mit einem kleinen Online-Shop? Der braucht natürlich keinen Keycloak, der hat das Wissen nicht dafür. Oder bist du der Anwendungsentwickler, der irgendwie ein zweites Intershop-System auf die Beine stellt? Das ist wieder eine ganz andere Klasse. Also das kommt so ein bisschen darauf an, wie sieht wirklich die Anwendungslandschaft aus? Wenn ich jetzt einen Online-Shop auf die Beine setzen würde, ich würde Keycloak verwenden, weil ich Keycloak kenne und ich würde mir halt nicht irgendwie jetzt nochmal eine andere Bibliothek anschauen, um in meine Anwendung das zu integrieren, weil ich weiß, Keycloak macht das und das ist ruckzuck aufgesetzt und in die Anwendung integriert. Und ich kann mich auf Standards verlassen und kann das auch später austauschen. Entweder wenn ich sehe, ach, ich brauche doch nicht so viel, ich lasse so einen Managed Service laufen, habe dann Managed OpenID Connect irgendwo. Oder ich kann das Ganze noch erweitern. Ich bewege mich da halt auf einer Protokollebene und hoffe, dass diese Protokolle möglichst lange verwendet werden. Gestern bin ich irgendwie über einen Nachfolger von OAuth 2 gestolpert. Ich weiß schon nicht mehr, wie er heißt. War eine ganz komische Abkürzung.
Nicht OAuth 2, ist auch, oder?
Nein, das ist war irgendwie ganz komisch. Ich komme nicht mehr drauf, wie es war.
Ich muss selber nachgucken. Wir können es ja nachliefern in den Shownotes.
Genau. Also da ist schon wieder, steht schon wieder was in den Startlöchern, um einen Nachfolger zu OAuth 2 zu bekommen. Und da stand auch irgendwas drin mit einer Authentifizierungskomponente in OAuth 2 oder in diesem Nachfolger. Was passiert dann mit OpenID Connect? Wie lange wird es dann Bestand haben? Werden sich plötzlich alle auf diesen neuen Standard stürzen, weil wir in einer Zeit leben, wo sich jeder immer auf einen neuen Standard stürzt? Ich weiß es nicht. Also OAuth 2 kam 2012, wurde 2012 als Standard verabschiedet. Davor gab es eigentlich nur SAML. In SAML 2 auch, ich glaube, 2002 als Standard verabschiedet worden. Er passt mit 10 Jahren, ja. SAML 2 2002, OAuth 2 2012 und 2022 kommt dann OAuth 2 Nachfolger. Muss man sich anschauen, wie das passiert, was damit passiert, wie lange ich auf diesem Protokoll arbeiten kann. Andererseits auf SAML kann ich immer noch arbeiten, 20 Jahre danach. Das wird immer noch unterstützt und ist auch noch sehr weit verbreitet. Von daher denke ich nicht, dass auf einmal OAuth 2 und OpenID Connect nicht mehr unterstützt wird, wenn der neue Standard da ist.
Die Frage ist ja aber auch, ob ich, wenn ich eine kleine Webbude bin, sage, okay, ich will, ja, es ist ganz gut, wenn ich auf den Standard halt gehe, aber ich will halt den Keycloak nicht betreiben und dann, glaube ich, dann ist dann eher die Diskussion, ob ich wirklich Keycloak selber betreiben möchte oder dann, ob ich dann vielleicht mir doch nicht so einen Authentifizierungsdienst halt aus der Cloud entsprechend einkaufe.
Und dann oder halt das Framework oder die Library nutze, je nachdem, wie groß oder klein ich bin. Ich habe gerade das Gefühl, es hängt ein bisschen davon ab, bin ich groß genug und erfahren genug, dass ich einen Keycloak parallel betreiben kann? Dann spricht überhaupt nichts dagegen, auch wenn es nur der kleine Online-Shop ist mit 5 Nutzern. Weil Nico, du jetzt sagen würdest, bevor ich jetzt mir ein anderes Framework aneigne, dann starte ich halt da noch einen Keycloak hoch, alles super. Wenn jetzt aber jemand da nicht den Schwerpunkt in dieser Thematik hat und auch nicht die Leute und die Größe und alles und die auch nicht erwartet in absehbarer Zeit, und ich meine, solange ich auf ein Protokoll setze, kann ich dann später noch immer auf den Keycloak setzen, spricht halt auch nichts dagegen, gegen die, ich sag jetzt mal, Spring Security Lösung mit irgendeinem Framework da drin, dass das im
Oder Framework die dritte Variante wirklich auf einen eingekauften Service, also da sind wir wieder bei der Cloud, ne?
Ja.
Also das ist,
ja.
Die dritte Option sollte man da jetzt auch nicht unerwähnt lassen.
Die finde ich übrigens genau, persönlich ziemlich gut, ne? Also ich finde, man sollte sich auf sein Kernbusiness konzentrieren. Es muss natürlich alles irgendwie datenschutzkonform sein und so weiter und so fort. Ja. Aber bevor ich mein ganzes Geld darin ausgebe, dass der Nutzer sich einloggen kann, mal salopp gesagt, dann sollte ich besser woanders rein investieren.
Also ich habe mit einem Kunden gesprochen die letzten Tage. Die haben gesagt, wir sind gerade dabei, Keycloak zu evaluieren, weil wir brauchen was, was nicht in der Cloud ist. Weil alles, die ganzen Services, die in der Cloud sind, Managed Services, wie Auth Zero oder sowas, das ist für unsere Basis, wie wir es benötigen, viel zu teuer. Das muss man auch damit mit berücksichtigen. Wenn ich so einen Managed Service benutze, wie wir vorhin gesagt haben, ja, wenn ich eine Cloud benutze, muss ich halt dafür zahlen. Und wenn ich so einen Managed Service benutze, muss ich auch dafür zahlen. Und da gibt es verschiedene Pakete, in Abhängigkeit, wie viele Benutzer habe ich, wie viel Funktionalität möchte ich haben. Und dann wird es irgendwann bei vielen Benutzern halt auch meistens recht teuer, weil das ist halt kein triviales Business. So eine Authentifizierung ist dein Single Point of Failure. Ja, du hast nicht irgendwie ein verteiltes System. Du hast halt ein Single Sign-On. Und es gibt ein System. Du kannst es zwar in einem Cluster deployen mit mehreren Knoten, aber trotzdem hast du ein logisches System. Und wenn das ausfällt, wenn das nicht mehr läuft, dann hast du ein Problem. Dann können deine ganzen Benutzer sich nicht mehr einloggen und anmelden und mit einer Anwendung arbeiten. Von daher ist es sehr, sehr kritisch. Und eine Authentifizierungslösung hochverfügbar und performant anzubieten, as a Service, ist nicht trivial. Es ist schon eine der höheren Künste. Und deswegen sind diese Lösungen auch nicht günstig, wenn es auf mehrere Benutzer geht. Es gibt meines Wissens, vielleicht habe ich auch nicht alle Möglichkeiten bislang gesehen, ist nur einen Anbieter von einem Keycloak as a Service. Der sitzt in Frankreich. Ich muss noch mal schauen. Ich glaube über cloudirm.com oder sowas. Können wir auch in den Shownotes auf jeden Fall nachreichen. Das ist so einer der wenigen oder der einzigen Keycloak as a Service Provider, die das öffentlich anbieten. Ich spreche gerade mit noch einem anderen Beratungsunternehmen in Deutschland, die das auch planen, die das vorhaben, teilweise auch schon machen für Kunden, aber halt nicht öffentlich anbieten oder noch nicht. Der Bedarf ist schon da. Also Unternehmen haben schon den Wunsch zu sagen, ja, wir wollen Keycloak verwenden, weil das ist eine coole Lösung. Aber wir wollen es nicht selber betreiben. Wir wollen von den ganzen Vorteilen, die wir mit Keycloak haben, profitieren. Also eigene Extensions bauen, irgendwie auf die ganzen Events irgendwie reagieren, wenn sich jemand einloggt, wenn jemand falsch einloggt, wenn sich jemand neu registriert, da irgendwie ein Event nochmal zu werfen und noch einen anderen Flow anzustoßen damit. Eigene Authentifizierungsflows zu definieren, was soll denn alles passieren, welche Möglichkeiten soll ein Benutzer denn überhaupt haben, sich zu authentifizieren. Also all diese Vorteile, die mir Keycloak da bietet von der Anpassbarkeit, wollen sie haben, aber halt nicht selber betreiben, weil sie halt auch sagen, das ist nicht unser Kernbusiness. Und ich glaube, da wird noch ein bisschen was passieren in den nächsten Monaten und Jahren, dass da mehr solche Services angeboten werden, um das eben genau so zu haben. Ich habe dann mein anpassbares Keycloak, aber ich betreibe es nicht selbst und habe dann jemanden, der sich dann darum kümmert. Günstig wird es nicht.
Ja. Was ist denn so, wenn du hast ja ein bisschen mit Keycloak zu tun in deinem Berufsleben, haben wir ja schon
ab und zu, ja.
Also ist schon gesehen, ne? Und was sind denn so deine Lieblingsfehler, denen du da begegnest, die vielleicht auch häufiger passieren, damit wir es jetzt nicht auf einen Kunden runterrechnen können? Hast du so Klassiker, die du immer wieder siehst, wo du sagst, Leute, wenn ihr daran denkt, lasst es?
Also ein Ding, was mir sehr häufig unterkommt, was nicht unbedingt ein Fehler ist, wo aber schnell Fehler passieren können. Viele Unternehmen möchten irgendwie so eine Multi-Tenancy-Lösung haben. Also die haben dann auch Unternehmen, die Software as a Service oder sowas anbieten, die selber mehrere Tenants dann auf ihre Software haben. Die wollen dann irgendwie für jeden Tenant einen eigenen Realm haben. Also der Realm in Keycloak ist so ein in sich geschlossener Hoheitsbereich. Es kann viele Realms geben, die sind aber alle nebeneinander. Ein Realm hat keine Verbindung zu einem anderen Realm. Erstmal nicht. Und die stellen sich dann vor, sie konfigurieren an einer Stelle ihren Client, ihre SaaS-Lösung als Client, und dann kann man das irgendwie per Knopfdruck ausrollen auf die ganzen Tenant Realms. Da ist Keycloak nicht für gemacht. Das muss man auch sagen. Es gibt Wege, das über Umwege zu realisieren. Irgendwie Realms als Identity Provider in einen Master Realm oder in einen Application Realm dann zu konfigurieren. Oder in die Anwendung einen aufgebohrten Keycloak Adapter zu deployen, der mit verschiedenen Realms umgehen kann, der aber auch wieder umständlich konfiguriert werden muss. Also alles seine Vor- und Nachteile. Aber Keycloak per se ist erstmal nicht für Multi-Tenancy gemacht. Und auch dieses ganze OpenID Connect, der ganze Standard, hat jetzt nicht irgendwo drinstehen, für Multi-Tenancy muss das so und so laufen. Also auch die ganzen Bibliotheken, die man findet in den verschiedensten Sprachen, für die verschiedensten Frameworks, die unterstützen auch keinen Multi-Realm oder Multi-Tenancy-Modus oder sowas. Das wollen viele. Das erreicht man nur über Umwege und mit Kompromissen. Das muss man von Anfang an wissen. An anderen typischen Fehlern, was mir häufig unterkommt, ist einfach, dass dem normalen Benutzer meistens zu viel Rechte gegeben werden. Also man fängt irgendwie an, Benutzer zu haben, und dem weist man dann irgendwelche Rollen zu, weil man testet was aus, weiß aber nicht genau, was man tut, weil man das Produkt nicht kennt, und klickt so lange rum, bis es funktioniert. Und dann hat man dem Benutzer auf einmal so viele Rechte zugewiesen, dass er Keycloak vielleicht administrieren kann oder einen Teil von Keycloak administrieren kann. Das will ich aber gar nicht. Ich will ja, dass der normale Benutzer sich einfach nur anmeldet, ein Token bekommt und mit der Anwendung arbeiten kann. Der soll den Keycloak selber ja gar nichts machen. Das sehe ich häufig, dass so lange rumgeklickt wird, bis es funktioniert, aber keiner weiß, was er da wirklich tut.
Das ist mir auch schon passiert.
Das ist mir auch passiert, klar. Ja, das muss man halt wirklich dann sagen, okay, ich habe da jetzt in meiner Entwicklungsumgebung so lange rumgeklickt, bis es funktioniert hat. Jetzt muss ich das aber nochmal aufrollen und ich muss es erstmal verstehen, was habe ich da genau gemacht, um es dann in Produktion zu bringen. Und häufig ist halt so, dass Keycloak ist, ich will nicht sagen, es ist ein komplexes Tool, aber es ist ein nicht triviales Tool, ein nicht triviales System. Da wird halt ein Keycloak installiert und der wird dann halt für Dev-Test und Produktion gleichermaßen verwendet. Ist jetzt der nächste Fehler, den man eigentlich machen kann. Ich könnte einen Dev-Realm, einen Test-Realm und einen Produktions-Realm machen, wenn ich nicht so viele Realms habe. Aber ich will ja vielleicht Keycloak anpassen, also muss ich den Keycloak mal mit Plugins ausstatten und vielleicht neu starten. Dann betrifft die Änderung in Dev plötzlich auch Produktion. Das will ich auch nicht haben. Und da scheuen sich auch die Leute, die Unternehmen davor, das irgendwie für jedes System einzeln aufzusetzen und vielleicht auch dann die dahinterliegenden Systeme auch zu multiplizieren, wie, ja, wir haben ja nur ein LDAP, wir haben das LDAP als Identity Provider oder als User Federation in Keycloak definiert, und wir können ja jetzt nicht verschiedene Keyclocks mit dem gleichen LDAP konfigurieren. Ja, auf der einen Seite könnt ihr das schon. Auf der anderen Seite will ich vielleicht in Dev gar nicht alle LDAP-Benutzer haben. Ich will ja in Dev nur bestimmte 5 oder 10 Test-User haben. Und dann sollte ich schon den Aufwand treiben, für meine verschiedenen Umgebungen auch verschiedene Keyclock-Instanzen dann zu betreiben, was mit Docker und Containern überhaupt kein Problem ist. Und ich bin Eigenwerbung, Maintainer des Test-Containers Keycloak-Projekts, also ein Test-Container für Keycloak. Damit kann ich jetzt wunderbar in meine Tests reinhängen. Dann freut sich Sandra, wenn ich Test-Containers verwende.
Genau, aber das, und da bin ich gerade
das Ding ist, also darf ich dann, das Ding ist auf jeden Fall Daniel approved, denn jetzt muss ich auch mal erzählen, was ich für ein Problem hatte, weil du kennst ja die andere Folge noch nicht. Wir haben eine Anwendung, Spielprojekt, also von daher ist da nichts Schlimmes, wenn ich davon jetzt erzähle, würde ich mal sagen. Und auf Produktion hat das auch einen produktiv betriebenen Keyclock, an den es dran gebunden ist. Auf der Dev-Umgebung deployen wir da so einen eigenen Test-Keyclock mit hoch mit 10 Nutzern oder so drauf, also für jeden Entwickler einen Nutzer und so einen Test-Nutzer, damit man damit so ein bisschen rumspielen kann. Und ich wollte einfach Integrationstests haben, damit ich das Ganze auch mal lokal testen kann. Und dann bin ich nämlich auch auf den Testcontainer Keyclock-Projekt gekommen. Ich bin halt nur daran gescheitert, dass wir für unsere Dev-Umgebung so ein schönes SH-Skript haben, was da eigentlich alles hochfährt im Großen und Ganzen. Ne, das legt die Realms und alles so an. Aber ich mir gesagt habe, ich möchte in meinem Test nicht irgendein SH-Skript ausführen, sondern ich möchte da Code haben, der das anlegt. Und dann musste ich mich auf einmal, der ja eigentlich nur gerade was ganz anderes testen wollte, mit Keyclock beschäftigen und mit Protokollen beschäftigen. Und das war frustrierend. Aber das Test-Container-Keyclock-Projekt, das kann ich nur genau wie Test-Container jedem wärmstens empfehlen.
Also natürlich, also ja, ich empfehle auch den Test-Container-Projekt. Ich wollte auf etwas anderes
hinaus. Du kannst jetzt in dem Gitter-Projekt auch so ein Ready-for-Review-Approved Badge da reinsetzen. Genau. Jetzt.
Habt ihr ein eigenes Badge?
Baue ich dir.
Oh. Jetzt schon,
genau. Ja. Kommt auf die Feature-Liste. So erweitern wir uns iterativ. Nee, was ich erzählen wollte, ist, die Diskussion hatte ich jetzt auch in einem meiner Projekte gehabt, wo es hieß, ja, wie bestücken wir die Testumgebung mit Keyclock? Und da kam die Idee halt auf, ja, ein Keyclock für alle Umgebungen. Und da hatte ich das Glück gehabt, also ich war die eine derjenigen, die das sich dann dagegen gewehrt hatten, nach dem Motto, ja, aber das ist ja doof. Denn ich kann dann meine Deployment-Skripte oder meine Aufsätze meiner Umgebung halt, muss ich dann immer unterscheiden zwischen Test und Produktion, weil auf der Produktion das anders ablaufen wird als Test. Und eigentlich will ich meine Testumgebung ja sehr produktionsnah halten vom Aufbau her. Und da war halt das Killer-Argument, weil wir sehr früh halt auf Automatisierung gesetzt hatten, nach dem Motto, ja, wenn ich das Skript sowieso ja schon baue für die Produktion, wieso kann ich das dann nicht in den unteren Umgebungen auch gleich mit benutzen? Und so haben wir dann entsprechend auch den Keyclock halt pro Umgebung, also jede Umgebung hat seinen eigenen Keyclock, wo dann entsprechend die Umgebung genauso aussieht vom Aufbau her wie die Produktion am Ende.
Genau, das habe ich auch beim Kunden bei mir. Die Dev-Umgebung sieht genauso aus wie die Produktionsumgebung. Alles geskriptet, automatisiert.
Und sobald du irgendwas manuell machen musst, wird ein Ticket geschrieben und gesagt, das muss automatisiert werden, fertig.
Ja. Genau.
Gut, aber ich habe auch Glück, ich habe auch ein sehr, sehr großes Glück mit meinem PO, der ist halt für solche Themen halt, hat das offenes Ohr. Und wenn ich ihn halt erklären kann, wieso aus Business-Sicht das Ganze halt auch Sinn macht, dann wird das auch entsprechend auch eingeplant. Das ist dann, da muss ich sagen, da habe ich auch einen PO, der auch für solche Sachen auch ein offenes Ohr hat.
Also ich finde das Argument, das Nico eben gebracht hat, so stark, dass ich sagen kann, ey, ich will vielleicht auch mal ein Plugin ausprobieren oder sowas und wollen wir das wirklich, dass ich das jetzt auf dem Produktions-Keycloak mache? Also ist das in unserem Interesse, ne? Und ja.
Ja gut, das Argument hätte ich nicht bringen können, weil wir schon unterschieden haben zwischen einem Produktions-Keyclock und einem Test-Keyclock, aber der Test-Keyclock hätte für alle Umgebungen sein sollen. Und das wollte ich halt nicht, weil ich dann nicht anfangen müsste, halt irgendwelche Weichen in den Deployment-Skripten halt zu bauen. Und da war halt das Argument halt, hey, ich muss sowieso doch die Skripte für die Produktion schreiben, wieso kann ich das nicht in den unteren Umgebungen halt gleich mitverwenden und mittesten, ja. Und nachdem der PO gesehen hat, wo er mal neue Umgebung haben wollte, weil er was eine eigene Spielwiese haben musste, hat er mich gefragt, wie lange das dauert. Ich so, ja, gib mir 10 Minuten, klick, klick, fertig, ja. Und da hat er seine eigene Spielwiese gehabt.
Ja. Noch eine wichtige Sache, warum man dedizierte Umgebungen benötigt. Keycloak hat keine Zero-Downtime-Migrations-Policy momentan. Also Keycloak unterstützt keine Zero-Downtime-Policies. Zero-Downtime-Deployments. Das heißt, der empfohlene Weg ist wirklich, wenn ich von einer Major-Version auf die andere wechsle, das komplette System, alle Knoten runterzufahren und dann das System wieder hochzufahren. Und dabei wird ein Datenbank-Update gemacht. So, passiert da jetzt ein Fehler während der Migration und ich habe es vorher nirgends getestet, habe keine Dev-Umgebung, keine dedizierte Dev-Umgebung, Test-Umgebung, das durchzuführen, mache das direkt auf meinem einzigen Keycloak, dann funktioniert erstmal gar nichts mehr. Ja, Single Point of Failure, nicht verfügbar. Ich hatte das auch schon, dass ich bei einer, ich hatte in den frühen Zeiten mal bestimmte Clients, die automatisch erzeugt werden, wenn ich einen Realm anlege, gelöscht, weil ich sie nicht brauche. Ist eigentlich auch kein Problem, wenn sie nicht gebraucht werden. Nur bei einer Version war im Migrationsskript die Migration eines solchen Default-Clients enthalten. Aber es wurde nicht auf Null geprüft. Das heißt, in meiner Umgebung ist das Migrationsskript immer auf einen Null-Pointer geflogen. Und ich konnte keinen Upgrade machen und musste dann wirklich erstmal wieder ein Datenbank-Backup einspielen, weil die Hälfte der Datenbank schon migriert war, die andere Hälfte noch nicht. Musste erstmal wieder zurückrollen. Und wenn ich sowas halt direkt auf dem einen Knoten mache, den ich habe, oder der einen Instanz mache, die ich nur habe, dann habe ich gleich ein Problem. Ja.
Mhm, ja.
Aber es soll alles ja besser werden mit Keycloak X. Also Keycloak X
ist Code. Das ist auch eine gute, ja.
der Codename für die nächste Keycloak-Generation, also nicht die Version, sondern wirklich die nächste Generation. Aktueller Keycloak basiert ja auf einem Wildfly-Server, also ganz klassisch Java EE Application-Server. Und der braucht schon auch ein bisschen, bis er hochgefahren ist. Wo irgendwie zwischen die kleinste Ausbaustufe so zwischen 10 und 14 Sekunden, je nach Umgebung auch. Ist natürlich in einer Container-Umgebung jetzt nicht so der Brüller, dass man so lange warten muss, bis eine neue Instanz hochgefahren ist. Und da ja Keycloak aus dem Hause Red Hat kommt, wie Wildfly auch, und auch Quarkus aus dem Hause Red Hat kommt, gibt es mit Keycloak X eine Version, die nicht mehr auf Wildfly basiert, sondern auf Quarkus basiert. Und es gibt da seit Ende letzten Jahres eine Preview für Keycloak X. Und ich weiß noch nicht, ob das jetzt dann den bisherigen Keycloak ablöst oder ob es das irgendwie dann parallel gibt. Soweit sind die noch nicht. Aber deutlich leichtgewichtiger fühlt sich zumindest an, wenn man das Ganze startet deutlich schneller. Ich habe immer noch JPA da drin, das macht es auch nicht so schnell jetzt den Startup, also nicht innerhalb von 2 Sekunden gestartet, aber das ist JPA geschuldet und nicht irgendwie Quarkus oder Keycloak geschuldet. Es wird ein bisschen was anderes geben hinsichtlich Konfiguration. Ich kann es also besser, soll es besser in Container verwenden können. Und mit Keycloak X wollen die halt auch dann eine Zero-Downtime-Migration zwischen Versionen ermöglichen, sodass ich wirklich in einer Container-Umgebung bin, immer einen Container laufen haben kann und das System somit wirklich dauerhaft verfügbar, hoch verfügbar wird.
Ich sehe, die Zukunft sieht rosig aus, sogar serverless.
Das wäre dann noch der nächste Step, Keycloak in Serverless zu bringen.
Aber ich dachte, mit Quarkus so als Basis, das ist das schon mal eine gute Voraussetzung geschaffen, oder?
Naja, Keycloak ist ein sehr
ja,
ein System, was sehr von State abhängt. Und
ja,
Serverless
ja.
ist ja eigentlich ein Stateless-System. Das ist, bringt dann wieder Herausforderungen an anderer Stelle mit sich.
Ich wollte gerade sagen, das sind doch keine Herausforderungen, die wir nur noch einfach noch mal schnell mal lösen müssen. Nee, Spaß beiseite.
Genau.
Was mich aber doch interessieren würde, ist, also nehmen wir mal an, okay, wir haben ja jetzt Alternativen zu Keycloak so mal ein bisschen angerissen, indem wir gesagt haben, okay, vielleicht brauche ich nicht über den Identity Access Manager, weil ich das über eine Library halt in meiner Applikation selber abfrühstücke. Aber wenn ich sage, okay, ich brauche jetzt, also mein Use Case passt schon, dass ich so eine Identity Access Manager schon gut gebrauchen könnte. Auch wenn du jetzt der Keycloak-Experte bist und natürlich auch Keycloak jetzt als das Nonplusultra uns auch hier verkaufen darfst und magst, ist alles gut. Aber wie gibt es da an der Stelle irgendwelche so Alternativprodukte, wo man sagt, okay, du hast so einen Fall, aber vielleicht willst du nicht Keycloak benutzen, sondern, oder schau dir nochmal was anderes an der Stelle an?
Also es gibt eine ganze Reihe mittlerweile an IAM-Produkten oder IAM-Lösungen. Keycloak ist zumindest in der Java-Welt eine der bekanntesten Lösungen. In der Microsoft-Welt bin ich nicht so bewandert, da scheint es aber andere bevorzugte Systeme zu geben. Was mir sonst noch häufig unterkommt, ist Okta. Ähnlich wie Keycloak, kann ich also auch selbst betreiben. Und was häufig evaluiert wird von Unternehmen, ist eben Auth0. Das ist ein Managed System. Da kann ich selber nicht so wirklich viel customizen, wenn ich nicht viel Geld auf den Tisch lege. Dafür habe ich halt eine Managed-Lösung, aber meine Daten sind halt auch dann irgendwo bei diesem Anbieter, der natürlich dann Auth0 nicht aus Deutschland kommt, nicht aus der EU kommt, wo dann für uns hier natürlich wieder DSGVO-Richtlinien und andere Datenschutzrichtlinien eine Rolle spielen. Es gibt noch, bis vor einer ganzen Zeit war das ForgeRock OpenAM, hieß das, glaube ich, was ein Fork war von einer Identity-Management-Lösung von früher, glaube ich, Oracle, was von ForgeRock dann geforkt wurde und weiterentwickelt wurde, auch mit entsprechenden Protokoll-Implementierungen. Es gibt noch ganz viele, aber alles im Kopf habe ich auch nicht.
Ja, klar, nee, das war aber, ja. Also ich glaube, das ist dann zu raus.
Es gibt natürlich noch mittlerweile jetzt, wenn ich in der Azure Cloud bin, Azure Active Directory, die auch OAuth2-Protokolle, OpenID Connect-Spezifikationen anbieten. Da bin ich auch nicht so der Mensch, aber da, durch die Azure Cloud habe ich auch ein Login-Fenster und kann dann das weiterleiten auf die Applikation. Und ich habe natürlich auch in der AWS Cloud mit Cognito einen Service, der Authentifizierung durchführen kann. Der aber, so viel ich weiß, nach außen hin nicht unbedingt OpenID Connect anbietet, sondern auf einer eigenen Protokollimplementierung basiert.
Okay, super. Also das klingt auf jeden Fall nach, da sollte eigentlich für jeden was dabei sein. Ich hätte noch einen Punkt auf meiner Liste, das steht bei den vielen Projekten immer so wie so ein Elefant im Raum, warum auch immer, das ist immer das Customize. Kannst du aus deiner Projekterfahrung mal so, also wenn das natürlich nur möglich ist zu erzählen, warum man in den Projekten anfangen möchte, Keyclocks zu customizen? Würdest du sagen, ist das wirklich so ein Ding, was man machen muss, oder wäre es eigentlich günstiger für die Unternehmen, wenn sie sich einfach mal ihre Prozesse einfach mal an den Spezifikationen entsprechend anpassen? Was ist so deine Erfahrung da in dem Bereich?
Das hat SAP ja schon versucht, die Unternehmen auf ihre eigene Software anpassen zu wollen. Das funktioniert ja nicht wirklich. Ist ja gut, dass die Unternehmen unterschiedliche Anforderungen, unterschiedliche Prozesse haben. Dann unterscheiden sie sich auch voneinander, sonst wäre jedes Unternehmen irgendwo gleich. Also es fängt nicht, das Customizing fängt immer an bei dem einfachsten, das ist das Theming. Also dass ich das Look and Feel von der Login-Seite, von der Account-Anwendung, wo der Benutzer seine eigenen Benutzerdaten verwalten kann, dass ich das anpasse an das Unternehmens-CI. Also dass ich ja nicht dieses hässliche Keycloak-Theme habe, was wirklich sehr technisch gehalten ist, sondern dass das halt dann ein bisschen schöner wird und die Anwender sich da auch wiederfinden, gerade wenn ich mit öffentlichen, mit Endanwendern zu tun habe, die wollen natürlich was haben, was sie auch begeistert. Damit fängt es an. Und dann ist das Thema Zwei-Faktor-Authentifizierung, was häufig eine Rolle spielt. Keycloak bietet an, dass ich eine Zwei-Faktor-Authentifizierung mit dem Google Authenticator oder kompatiblen Apps machen kann. Das liefern die mit. Das ist schön, das ist gut, das funktioniert auch ohne Probleme. Aber ich bin halt auf diesen Google Authenticator oder sowas angewiesen. Und ich habe in meinen Kunden ein Unternehmen, die sagen, das würden wir gerne tun. Das hängt also nicht an dem Algorithmus selber, den wir nicht verwenden können, sondern wir haben in den Unternehmens-, in den Konzernrichtlinien stehen, dass wir nur selbstentwickelte Apps für sowas anbieten dürfen. Wir müssen also dafür den Google Authenticator nachbauen und als eigene App in den App Store einstellen und damit auch warten. Wollen wir nicht. Wir wollen was haben über SMS oder E-Mail. Dass also so ein Code dann über E-Mail oder SMS verschickt wird. Das bietet Keycloak nicht an. Weil das ist was wirklich unterschiedlich ist von Unternehmen zu Unternehmen, wie so ein Zwei-Faktor-Ding gehandelt werden soll. Und da bauen viele dann eigene Implementierungen, wie so ein Zwei-Faktor gehandelt wird. SMS könnte man sagen, ist ja was weit verbreitetes. Ja, aber selbst bei SMS-Gateways gibt es nicht den Standard, wie jetzt zum Beispiel bei Mail. Gibt es SMTP-Standards, um Mails zu verschicken? Gibt es bei SMS nicht. Es gibt verschiedene Gateway-Standards. Das alles zu implementieren und zu warten, ist jetzt auch nicht die Kernkompetenz des Keycloak-Teams. Also ist das nicht drin, muss ich selber machen, wenn ich das haben möchte. Nicht jeder möchte die Mails per SMTP verschicken, weil sie sagen, wir arbeiten hier mit Mailchimp im Unternehmen oder mit irgendeinem anderen Mail-Provider, wo ich über eine API das Ganze viel performanter anbinden kann. Das sind aber dann auch proprietäre APIs der Anbieter, der Provider. Und dann kann ich eben das so implementieren, dass ich nicht meine Mails über SMTP verschicke, sondern über die proprietäre API des Anbieters. Das muss ich aber halt auch customizen, wie ich das für mich im Unternehmen haben möchte. Also das sind dann immer diese kleinen Dinge, wo es anfängt, bis hin zu irgendwelchen Dingen wie, wir wollen für unsere Nutzer sowas haben wie ein Magic Login Link, was ich auch bei Slack habe. Da muss ich mich ja auch nicht anmelden mit dem Passwort, da kann ich mir einen Link schicken lassen. Der ist nur irgendwie 2 Minuten oder 5 Minuten gültig. Wenn ich da draufklicke, bin ich eingeloggt. Muss ich halt auch selber machen, weil das sind so viele Bedingungen, die vielleicht eine Rolle spielen können, das kann man gar nicht abdecken als Standard. Oder es wäre so aufwendig, dass es nicht handelbar wäre für das Keycloak-Team, das zu warten, weil die wollen sich um andere Kerndinge kümmern, um die Sicherheit des Tools und Standards zu unterstützen und nicht solche Edge-Cases. Weitere Use Case. Ich hab schon irgendwo einen Topf mit Benutzerdaten liegen. Da liegen Benutzer und Passwörter drin. Ich will die Benutzer nicht migrieren in ein anderes System. Ich will die nicht in Keycloak importieren. Ich will, dass die da drin liegen bleiben und möchte die Datenbank anbinden oder diesen Topf mit Benutzerdaten über eine REST-API anbinden. Dann muss ich eben entsprechend dieses Datentopfes eine Implementierung bauen. Wie greife ich auf diese Daten zu aus Keycloak heraus, dass Keycloak mit diesem Datentopf dann kommunizieren kann und dort mit diesen Daten die Benutzer verifizieren, authentifizieren kann. Und das ist halt auch von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Bei dem einen heißt die Datenbank-Tabelle oder Spalte User und bei dem anderen heißt sie Username. Das kann kein System per Default alles abdecken.
Ja, okay. Also das ist dann war wahrscheinlich dem Fall, wo ich jetzt unterwegs war, also das war für mich jetzt eigentlich aufschlussreich. Für mich war das immer so, frage ich mich ja, Authentifizierung, dass, wenn das schon eine Spezifikation ist, dann warum reden wir alle darüber, das zu customizen? Aber klar, Trivialgeschichte, Themes, deshalb habe ich jetzt so ein bisschen so unter noch Trivialität halt noch runtergelegt, aber die anderen Sachen, okay, dann jetzt, wo du sowas erzählst, okay, verstanden. Da war ich wohl auch noch nicht in der Thematik nicht tief genug drin. Daniel, hast du noch was auf deinem
Thema Themes schon? Nee, ich wollte noch was ergänzen beim Thema Themes. Auch da, glaube ich, ist das von Unternehmen zu Unternehmen wieder ein bisschen unterschiedlich und da ist wahrscheinlich auch unmöglich, alles abzudecken, weil jeder wieder einen anderen Flow und andere Vorstellungen davon hat, wie das aussehen und klappen soll. Und ja, aber man kann ja Keycloak auch erweitern, oder?
Man kann Keycloak super erweitern. Das ist ja das Schöne an Keycloak. Ich kann fast alles customizen, ohne den Kern von Keycloak selber anfassen zu müssen. Keycloak basiert auf SPIs, Service Provider Interfaces, und für fast jede Funktionalität gibt es eben eine Default-Implementierung. Zum Beispiel, um eben Mails über SMTP zu verschicken. Da gibt es diesen E-Mail-Sender-Provider oder wie auch immer er heißt, der unterstützt SMTP. Und dann kann ich ein eigenes E-Mail-Provider SPI implementieren, was eben dann vielleicht so eine MailChimp-API unterstützt. Und muss das nur da reinlegen zum Deployment, ohne dass ich jetzt irgendwas selbst von Keycloak neu kompilieren muss. Ich muss also wirklich nur mein Char bauen, das deployen in Keycloak. Und ich kann es verwenden und bin dadurch auch in gewisser Weise upgradefähig, weil ich kann Keycloak upgraden, ohne dass ich Code selber nochmal anfassen muss. Natürlich muss ich gucken, dass meine SPIs, meine Implementierung noch bauen. Auch in den Interfaces kann sich mal was ändern. Kommt relativ wenig vor, aber es kommt vor. Aber ich muss den Kern nicht anfassen. Ich kann nicht irgendwie sagen, ich habe jetzt hier einen Customized Keycloak, weil ich habe eine bestimmte Anforderung und jetzt habe ich da was drin und jetzt haben wir das geändert. Jetzt haben wir irgendwie ein halbes Jahr, müssen wir erstmal unsere Customized Keycloak-Versionen anpassen. Klar, das kann ich immer noch machen, wenn ich das will. Keycloak ist Open Source. Ich kann mir meinen eigenen Fork bauen, wenn ich das wirklich möchte. Aber ich kann es auch sein lassen und kann über die SPIs wirklich meine ganze Customizations da reinbringen. Und bin immer noch auf der sicheren Seite, was die Kernfunktionalität anbelangt.
Cool, finde ich als Konzept echt gut, weil es klingt jetzt so, also ohne zu wissen, wie es im Code aussieht, aber es klingt wirklich so sinnig, ne? Also jetzt gerade dieser Fall, die Fälle, die du beschrieben hast, wie gesagt, Mail und sowas, finde ich, das klingt gut, ja.
Wie der Code aussieht, willst du in Teilen gar nicht wissen.
Ich weiß ja, wie das ist, wenn ich im Test meinen Realm und meinen Client und alles zusammenschustern muss, von daher.
Also im Team sind wirklich ein paar, in dem Keycloak-Team sind wirklich ein paar super Entwickler. Die haben auch in anderen Projekten wirklich Tolles geleistet und ziehe ich wirklich meinen Hut vor. Aber wenn ich eine Klasse finde, wo null Java-Doc drin ist, dann weiß ich, von wem die geschrieben ist. und dann teilweise ist halt wirklich gar nichts dokumentiert. Es gibt ein paar Entwickler, die weigern sich da heutzutage immer noch strikt, irgendein Bröckchen Java-Doc zu schreiben in einem Projekt, was wirklich Open Source da zur Verfügung steht, was auch von einer Community-Beteiligung lebt, weil es kommen viele Contributions aus der Community auch in Keycloak rein. Das finde ich halt schon grenzwertig, wenn ich dann als Anbieter undokumentierte Klassen dann da auch zur Verfügung stelle. Und manchmal ist das, was an Logik da drin steckt, nicht so einfach zu kapieren. Aber anderes Thema, wir kennen das alle.
Ja, ich
Hab schon gehört, dass das vorkommen soll, unkommentiert. Also das ist
Anwesend natürlich ausgeschlossen, ganz klar. Ne?
Ah, nee, also ich oute mich jetzt auch, also im aktuellen Projekt, weil wir viel Pairing gemacht haben, also viel Mob-Programming. Wir haben an wenigen Stellen Java-Doc geschrieben oder Kommentare, sondern nur Sachen, die wir dann beim Pern festgestellt haben, wo wir tausendmal den PO nachfragen müssen, wie das fachlich ist. Das haben wir dann entsprechend mal in Kommentar oder JavaDoc dokumentiert. Aber jetzt für einen anderen Entwickler, das ist bei uns ist genauso. Aber weil wir halt die Notwendigkeit halt dann erstmal an der Stelle nicht gesehen haben. Ne? Weil wenn du die ganze Zeit perst, dann ja, da wissen immer alle Bescheid. Ne?
Ich hatte mich mit einem Kunden mal angelegt, weil ich mich geweigert habe, Getter und Setter zu dokumentieren. Ja. Auch wenn die IDE das automatisch macht. Aber das waren halt wirklich so unnütze Regeln in dem Sonar Cube und der Build ist gebrochen. Wenn diese Regeln im Sonar Cube, das Getter und Setter dokumentiert sind, nicht erfüllt wurde. Und da habe ich mich wirklich dann ein bisschen gestritten mit dem Kunden. Und erreicht, dass die Sonar-Cube-Regeln geändert wurden.
Ja, klar, das ist ja, halt, das ist auch, man soll nicht Sklave der Tools werden, ne? Aber ich hab auf jeden Fall bei mir im Hinterstübchen, wenn ich bevor ich dieses Projekt halt verlasse und oder das Team halt aufgelöst wird oder diese Komponente halt etwas an jemand anderes geben, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal, bevor das übergeben wird, dann noch das auf jeden Fall nochmal nachziehen, ne?
Ja, ich bin persönlich, ich freue mich eigentlich selber, auch wenn ich Kommentare von mir selber nur sehe. Weil dann ist das immer so, ach, einer hat an mich gedacht und dann steht es auch mein Einfach da. Ich kenne zwar auch Entwickler, die sagen, das sind nur 3 Zeilen Code, die musst du verstehen, ne? Aber wir wissen das ja alle, wenn man tief in so einer Domäne drin steckt und dann mal eigentlich nur schnell was fixen will, ist manchmal so ein kleiner Hinweis, was der Künstler sich dabei gedacht hat, ganz hilfreich.
Genau, vor allem die Domäne zu erklären, ne? Manchmal nicht trivial von außen.
Also ich muss nicht sehen, dass if, wenn heißt, ne? Also wenn die If-Bedingung darüber nochmal in Deutsch oder in Englisch steht, in anderer formuliert. Genau, das ist genauso gut wie die Getter-Dokumentation, ne?
Manchmal bin ich auch froh, wenn ich wirklich nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr einen Kommentar von mir selber finde und sehe, das habe ich damals damit machen wollen. Okay, verstehe.
Genau, ganz genau, ja.
Ach, was aber, war ich aber naiv. Warum stimmt der Kommentar nicht mit der Implementierung überein? Es hat das gleiche Commit-Datum. Ich stehe bei beidem dran, aber es stimmt nicht überein. Was ist da los?
Ja, oh Gott, ja. Uiuiuiui. Ja, aber Nico, schon mal vielen Dank für diesen tiefen Einblick in Geekcloak. Also ich habe es jetzt auf jeden Fall, ich glaube, es besser verstanden zu haben.
Ich auf jeden Fall. Ach, gerne. Ich auf jeden Fall, das hat nochmal auf jeden Fall nochmal den Horizont erweitert und es hat mir wieder gezeigt, alles, was ich nicht weiß über Geekcloak.
Ja. Wir sind noch gar nicht so tief reingestiegen, also wir können da noch viel tiefer rein. Dann müssen wir aber auch umsteigen auf einen Videopodcast oder Videocast, wie heißt das, Vlog oder sowas. Dann muss ich auch dann in den Code rein und ein bisschen was zeigen natürlich. Apropos Vlog, ich bin YouTuber.
Ja, ich habe mir im Laufe der Sendung ist mir eingefallen, dass wir eigentlich den Nico total falsch eingeführt haben. Wir hätten ja eigentlich als Java-Influencer einführen müssen, ne? IBM
approved. Genau. Genau, ich bin vor 2 Jahren bin ich auserkoren worden in den erlauchten Kreis von irgendwelchen Java-Influencern, mit dem sich der, ich glaube, es war der IBM Deutschland-Chef unterhalten wollte. Auf der Java-Land war das. Und seitdem bin ich Influencer. Und jetzt Anfang des Jahres dachte ich mir, Influencer reicht mir nicht. Ich werde jetzt YouTuber und habe einen eigenen YouTube-Channel gestartet, wo auch einiges an Keycloak-Videos drauf ist. Und ein bisschen Quarkus-Videos und vielleicht demnächst auch ein Quarkus-Keycloak-Video. Und es werden auch noch ein paar weitere Keycloak-Videos auf jeden Fall kommen.
Und ich würde sagen, das packen wir auf jeden Fall
auf jeden Fall.
Die Shownotes, den Kanal.
Ja, auf jeden Fall. Ich brauche Follower Fall. Und Likes und
als Influencer sowieso.
Genau. Also Nico, wir wissen nicht, wir sind ja nur so ein kleiner Podcast, also du wirst jetzt von dank uns jetzt nicht die Sprünge machen, ne, bei YouTube. Also nicht, dass jetzt der falsche Eindruck hier entsteht.
Achso, ich dachte deswegen sind nein.
Okay. Daniel, was hast du dem erzählt?
Ah, die Sandra ist ein bisschen verwirrt. Also. genau. Machen wir übrigens, damit kommen wir auch nämlich schon zum nächsten Programmpunkt. Wir können ja auch nochmal streamen, Sandra.
Genau, das haben wir, ihr werdet es nicht glauben, vor langer Hand geplant. Sprich, 10 Minuten vom Podcast-Aufnahme. Nico ist Zeuge.
Er war live dabei,
ja. Ja, genau. Wie
strukturiert. Ich habe den beiden gesagt, wann ich Zeit habe, wann die sich dann unterhalten können, ohne dass ich dabei bin. So lief das ungefähr.
Ja. Nee, also wir haben vor Karfreitag zu streamen, ready for stream. Wir machen auf jeden Fall was über React. Ich möchte gerne mehr über React erfahren. Und was wir genau da machen, wissen wir noch nicht. Das müssen wir noch nach dem Podcast-Aufnahme nochmal besprechen. Aber wir werden es auf jeden Fall über die bekannten Kanäle halt bekommen. Aber ich kann versprechen, es wird in alter Ready-for-Review-Manier total witzig und lehrreich. Und ja, und da hoffen wir mal, dass wir so den Karfreitagabend auch gut durchkriegen.
Wenn ich da kurz einhaken darf.
Zu 90% nur sicher, Sekunde, ist nur zu 90% sicher. Weil wir müssen mal gucken, ob es terminlich wirklich passt, aber sonst bekommt ihr auch über die Kanäle einen Alternativtermin genannt.
Also zu, okay.
Ich hab auch ein dreiteiliges Video-Serie bei YouTube über React und Keycloak. Also wenn ihr schon React ansprecht und wir haben über Keycloak geredet, ja, muss ich nämlich sagen.
Kommt auch auf Info. Also, ja, unser React-YouTube-Channel verfolgen, das ist echt basic. Also der Daniel muss mir sogar JavaScript da erklären. Also das ist wirklich...
Aber wir haben eine React-Einführung in 45 Minuten hingekriegt.
Genau. Also das haben
wir super.
Ja, also das war mega. Aber Nico, du hast ja auch noch einen Termin, ne? Habe ich gelernt. Nämlich von der JUG Darmstadt.
Nächste Woche Mittwoch, ja. Also haben wir den nächsten JUG Darmstadt Talk. Da geht es um.
Java by
Comparison. Java by Example.
By Example, genau. Sorry, genau.
Mit Simon Haber ist zu Gast bei uns, genau. Wer Zeit hat, darf sich gerne dazuschalten. Wir übertragen live natürlich in Corona-Zeiten, nehmen das Ganze aber auch auf und ist dann auch später auf dem YouTube-Channel von der JUG Darmstadt verfügbar.
Super, vielen Dank. Also wir können jetzt nicht versprechen, ob wir die Folge jetzt noch vor, aber zumindest werden wir es verlinken, wenn der Termin vorbei ist, werden wir zumindest auf die Aufnahme verlinken.
Ja, passt schon. Alles gut.
So, kommen wir aber zu der wichtigste Kategorie in diesem Podcast. Das mit IT, das ist ja alles nur Vorgeplänker.
Genau, das war jetzt alles die 2 Stunden gerade, das war alles nur Vorgespräch, ne? Jetzt.
Jetzt kommen wir zu den wichtigen Dingen des Lebens. Und zwar nämlich zu unserer Konsumkategorie. Und der Daniel war wieder fleißig und hat Bücher gelesen.
Ein Buch lese ich sogar noch, ich bin noch gar nicht durch.
Ach, du bist
noch
nicht durch,
okay. Aber es ist schon großartig. Also es ist schon bis dahin, wo ich jetzt bin, wirklich richtig toll. Stephen Fry ist wahrscheinlich vielen ein Begriff. Und der hat eine Trilogie geschrieben. Und das Buch, was ich jetzt vorstellen möchte, ist der erste Teil, weil das lese ich auch gerade. Das heißt Mythos. Und es geht um die griechische Göttersage. Ja, und also diese ganze Geschichte, was die Griechen sich so ausgedacht haben, von Schöpfung der Welt an und so weiter und so fort, aber sehr modern geschrieben von ihm, ja, und auch so mit so diesem typischen Humor, den man so vielleicht ein bisschen mit ihm verbindet. Und für mich war das super, weil ich die irgendwie diese Saga immer interessant fand und sicherlich nicht die Geduld hätte, das im Original zu lesen oder in irgendwelchen wissenschaftlichen Texten. Und so habe ich es halt so ein bisschen auch in einer lockeren Form und geht trotzdem komplett einmal durch.
Ja, cool. Im Vorgespräch hatte Nico und ich festgestellt, dass wir dieselbe Serie geguckt haben. Nico, magst du darüber was erzählen?
Ja, wir haben Kudamm geguckt. Kudamm 63 lief jetzt gerade.
Genau, dritte Staffel.
Davor, die letzten Jahre davor, Kudamm 56, Kudamm 59, jetzt Kudamm 63. Über eine Tanzschule in Berlin im Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Und ich war immer so ein bisschen, also bei den ersten zwei Staffeln schon und jetzt auch in der dritten Staffel, immer so ein bisschen entsetzt über die Mutter, die eine Protagonistin, eine Hauptrolle, die Mutter der drei Kinder, die Inhaberin der Tanzschule, welches Rollenbild da wirklich damals geherrscht hat. Aber musste auch irgendwie gleichzeitig sehen, dass ich Teile davon auch aus meiner Kindheit noch kenne. Also ich bin ein Kind der 70er Jahre. Und ich muss sagen, das hat sich bei uns in der Familie teilweise doch auch so lange noch gehalten in den Köpfen. Konnte das also alles nachvollziehen, finde es aber aus der heutigen Sicht sehr, sehr schaurig.
Was ich aber sehr toll finde, ist halt, dass sie auch in dieser Serie halt auch diese auch die Differenzen der Generationen aufzeigen, wo dann versuchen auch die Töchter sich auch von der Mutter zu immer emanzipieren oder auch die ganze Nachkriegs Traumata, was sie haben, also um wenig zu spoilern, Spoiler-Alarm in der dritten Staffel, da trefft halt die Mutter, die, also wir nennen sie mal Krähe zu Hause, also die Mutter Krähe, wird halt konfrontiert mit jemand, der halt in der Nazi-Zeit Deutschland verlassen hat und dann entsprechend den Krieg in Amerika. Und dann, da bekommen wir halt so mit, wie diese Konflikte halt von den, zwischen den Leuten, die da geblieben sind in Deutschland und von den Leuten, die halt ausgewandert sind und wiedergekommen sind, wo dann die jetzt so als auch Verräter halt dargestellt werden. Also auf jeden Fall sehr, sehr geile Einblicke, was so in der Nachkriegsdeutschland so in den Familien. Natürlich kann man sagen, dass es, man weiß nicht, ob das wirklich jetzt so war, aber zumindest habe ich das Gefühl, dass das man versucht, das schon zu vermitteln.
Wo kann man das denn sehen?
Beim ZDF. Das ist eine Online-Mediathek, da kannst du das dir anschauen, frei verfügbar. Du musst noch nicht mal ein Netflix-Abo genau, haben oder sowas.
Genau. Alle drei Staffeln sind auch frei verfügbar. Das heißt, du kannst sie dir... Also, ist eine super Beschäftigung bei Ostern.
Ah, das streamen wir ja.
Ja, aber nur Karfreitag. Und, oder machen wir auch Karsamstag oder Karsonntag auch weiter, okay.
Das ist Ostersonntag, aber ja, mal schauen, vielleicht. Ne?
Also alle drei Staffeln zusammen sind nur ungefähr 13,5, 14 Stunden, mehr ist es nicht.
Ja. Ach so.
Also wunderbar, am einen Wochenende verlängerten Wochenende durchzuschauen.
Läuft auf einem anderen Schirm, während ich den Stream dann mit dir aufnehme.
Genau, und dann, wenn du das wird lustig. Daniel, was soll ich jetzt machen? Moment. Ist gerade spannend, Sandra. Obwohl, das wäre auch eine Idee für so Streaming, so live zusammen Fernsehen gucken und dabei das kommentieren, was man guckt.
Schläferz.
Genau.
Genau.
Das macht ja Kalkofe mit Schläferz. Die schlechtesten genau. Filme aller Zeiten. Kommentiert er dann live mit irgendjemand zusammen noch irgendwelche schlechten Filme.
Okay. Ah, okay. Ich dachte, das wäre eine super Idee. Aber gut. Aber ist so, mit all meinen Ideen, jemand anderes hat das schon vor mir gehabt. Ja, gut. Ich habe auch noch was mitgebracht, und zwar aus der Kategorie Brett, ob es Brettspiele ist, weiß ich nicht, aber lass uns mal gelten, dass es Brettspiele sind, nämlich Exit-Puzzle. Wir haben jetzt in der Pandemie ein Exit-Puzzle ausprobiert. Das heißt, man hat also ein Puzzle, wie man, also das waren jetzt so 700 Teile, so wie es man gewohnt ist, nur das Motiv, was man puzzeln muss, ist eine Weiterentwicklung von dem Motiv, was in der Packung abgebildet ist. Und da muss man halt auch Rätsel lösen, aber die Clou ist, die Rätsel sind halt im Bild versteckt. Das heißt, man muss erstmal puzzeln, nämlich ein Motiv, was halt man nicht kennt. Und dann im Puzzle halt die 6 Rätsel finden und durch die 6 Rätsel dann auf die Gesamtlösung zu kommen. Und das war auf jeden Fall eine schöne Beschäftigung zu zweit. Also wenn man halt Puzzeln und Exit-Games halt gerne mag. Und der Daniel hat auch noch einen Service, ne?
Ja, ich habe mal wieder irgendwas bei mir installiert. Nee, ist eigentlich ganz praktisch. Habe ich jetzt seit einem Monat ungefähr im Einsatz. Nennt sich Reclaim AI. Und das ist so ein Service, den kann man vor allem mit seinen Google-Kalendern, ich glaube, unterstützt auch andere Anbieter, so ein bisschen kombinieren. Der macht ganz einfache Dinge, nämlich zum Beispiel, dass wenn ich in meinem privaten Kalender einen Termin habe, dann spiegelt der den anonymisiert in meinen beruflichen Kalender. Dazu muss man sagen, dass bei uns in der Firma die Kalender alle offen sind. Also jeder kann eigentlich in jeden Kalender reingucken. Und da kann man sich, sagen wir mal, sparen, ich habe hier noch einen privaten Termin, den setze ich mir jetzt in alle meine Kalender manuell rein, sondern das macht das Ding automatisch. Und was ich persönlich sehr cool finde, ist, man kann Regeln definieren für Standardtermine. Also man kann zum Beispiel sagen, ich möchte jeden Morgen zwischen 8 Uhr und 9 Uhr so einen startenden Tag eine halbe Stunde haben oder Termine aufräumen Anfang der Woche, keine Ahnung, oder Wochen-Catch-up oder tägliches Catch-up am Ende des Tages. Und wenn man der hält sich an gewisse Regelsets, dass man zum Beispiel sagt, okay, zwischen 15 und 17 Uhr möchte ich diese halbe Stunde haben und legt die auch dann so passend zu anderen Terminen, die da liegen. Und ich habe es damit geschafft, mir so ein paar Freiräume in meinen Kalender reinzubringen, dass ich sage, okay, ich habe so Arbeitsblöcke von bis zu 4 Stunden jeden Tag, die ich im Vormittag versuche reinzusetzen, dann ist mein Kalender da voll. Das kann ich natürlich auch über Regeltermine machen, aber dann verschiebt man halt die alle manuell. Und damit habe ich es geschafft, in den letzten Wochen meine Termine vor allem den Nachmittag zu setzen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich bin ein riesiger Freund davon, auch mal 4 Stunden am Stück an einem Thema zu arbeiten, ohne immer wieder so unterbrochen zu werden von so halbstündigen Zoom-Calls. Und die lege ich jetzt dadurch quasi in den Nachmittag. Ja.
Cool.
Also das Coole ist, wenn man es anwendet. Also es klingt so ein bisschen nach, ich könnte auch einen Serientermin. Man könnte natürlich auch einen Serientermin sich einfach reinsetzen und hätte was Ähnliches, ne, dass man einfach sagt, zwischen 9 und 12 keine Termine, keine Ahnung. Das ist aber so ein bisschen intelligenter, weil man dem halt auch so Ausweichstrategien sagen kann, so nach dem Motto, okay, du kannst den Termin auch nur eine Stunde machen, wenn die anderen 2 Stunden blockiert sind, ja, damit man trotzdem diese Freiräume sich im Kalender schafft.
Ja, das ist halt so ein Butler, ne? Der so einem unterstützt.
Genau.
Ja. Ja.
Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich hatte sonst wirklich über den ganzen Tag immer wieder so diese kleinen, kurzen Meetings, wie man sich 10 Minuten vorbereiten muss und 10 Minuten danach wieder was zu tun hat, aber die einen immer aus der Arbeit rausreißen. Und so konnte ich das so ein bisschen bei mir mehr, besser strukturieren.
Ich frage mich gerade, wie ich das mache. Ich glaube, ich lasse es auf mich zukommen und wenn das halt, dann werden die halt die Arbeit, also ich mache das dann eher Richtung Ende der Woche, wenn ich merke, dass ich dann Anfang der Woche in zu vielen Meetings war, wo Sachen nicht fertig werden, dann werden halt zum Ende der Woche halt dann die Tage dann geblockt.
Okay, das geht auch, ja.
Also ich mache derzeit immer irgendwie Slack aus. Also nicht nur klein, ich beende das so richtig hart, dass ich einfach Ruhe habe, dass es nicht irgendwie, dass er Slack nicht rumnervt. Und in dem einen Kunden Slack, da habe ich den Kunden auch erzogen, dass Slack kein synchrones Medium ist, sondern ein asynchrones Medium, wenn ich was reinschreibe. Darf ich nicht erwarten, dass ich sofort eine Antwort bekomme, weil der andere ist vielleicht mal offline oder vielleicht in was anderem drin. Und ist schwere Arbeit, das zu erziehen, aber so langsam fruchtet es.
Das kommt mal, also bei mir kommt es immer auf den Kunden halt an. Bei den einen Kunden, da bin ich halt viel im Pairing mit eingeschlossen oder da, wo halt ich viel kommunizieren soll mit den Entwicklern. Und dann ist es halt schon wichtig, dass ich da für die auch erreichbar bin, um das halt dieses Vor-Ort-Feeling halt ein bisschen aufrechtzuerhalten. Aber es gibt dann auch Kunden, wo das halt nicht so ist, aber die wissen dann auch Bescheid, okay, Sandra versucht halt, wenn sie nicht sofort antwortet, dann dauert es halt, aber die wissen, dass dann spätestens am nächsten Morgen da auf jeden Fall eine Antwort ist. Aber ich mache das wirklich vom Kunden und gerade vom Projektauftrag entsprechend abhängig.
Ja, ich mache es immer abhängig von dem, was gerade anliegt, was ich umsetzen muss.
Bei mir hat es geholfen, fast alle Notifications abzuschalten. Also das kleine rote Icon am Slack oder am Mail-Programm, das stört mich dann nicht so, wenn ich gerade am Arbeiten bin oder mich mit was anderem beschäftige. Und ich sag mal, dann gibt es irgendwo den Moment, wo man das nochmal durchgeht und dann gucke ich einmal in meine E-Mails, wenn es mir passt, oder in Slack. Und ich kann da nur zustimmen, das ist halt wirklich ein asynchrones Kommunikationsmittel und genauso sollte man es auch verwenden. Wenn es so dringend ist, dass man sofort Feedback braucht, gibt es ja eine Telefonnummer.
Ja.
korrekt.
Und diese kleinen roten Icons, da kann mein innerer Monk nicht mit umgehen. Also wenn da so ein Icon ist, das muss irgendwie aufgelöst werden. Deswegen lieber dann E-Mail und Slack aus und dann kann auch nichts Rotes aufpoppen, weil sobald ich im Augenwinkel sehe, da ist was Rotes, dann muss der innere Monk befriedigt werden.
Ja, das ist
das kann ich auch nachvollziehen.
Da muss man echt schon ein bisschen störrisch sein, ob das so ignorieren, das gibt mir hier recht. Gut. Aber du hast recht, wenn wirklich etwas fertig werden muss und da, dann ist ja die, dann, ja, klar, dann ist das Last Defense Line alles ausmachen. Aber das ist dann für mich wirklich das letzte Mittel, wenn da wirklich mal was fertig gemacht werden muss und ich weiß, okay, wenn ich jetzt einfach eine Stunde Ruhe habe, dann ist das halt auch schnell erledigt.
Ja.
Also wie gesagt, bei mir ist so dieses Bündeln. Also ich fühle mich morgens einfach produktiver als nachmittags. Und dann, wenn da mal was Längeres zu arbeiten ist, ist ja auch manchmal einfach nur Fleißarbeit, dass man sagt, okay, jetzt muss ich mal 3 Stunden konzentriert an einem Thema arbeiten, um einen Text fertig zu kriegen, irgendwas zu dokumentieren oder auch um was zu programmieren. Und da ist diese Aufteilung, ich sag mal, vormittags eher dann diese Arbeit und nachmittags eher Kommunikation und so.
Ja, ja.
Die kommt mir da sehr entgegen.
Ich habe das Glück in dem einen Projekt, dass die anderen Projektmitglieder erst so ab 9 eintrudeln, um 9:30 ist Daily. Ich fange aber meistens um 7:30 schon an zu arbeiten und dann kriege ich so bis 9:30 doch recht viel auch immer weggearbeitet.
Ja, das ist auch. Ich hatte auch schon Projekte, da bin ich extra früher angefangen, damit ich einen längeren Zeitraum habe, wo man einfach mal konzentriert arbeiten konnte.
Ja, das ist wohl wahr. Nun gut, ich glaube, wir haben es geschafft und es hat wieder Spaß gemacht, zumindest für mich.
Ja, definitiv.
Nico, ich hoffe, es war super, super. Nico, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Das mit dieser Kobol-Tutorial-Stream, das müsst ihr mit uns nochmal unterhalten. Aber
Ich krieg Angst.
Nee, alles gut. Ja, da war's. Das war wieder eine Folge von Ready for Review. Diesmal mit Keyclock und mit dem wunderbaren Nico. Nico, nochmal vielen, vielen Dank dafür. Alles, was wir heute so erzählt hatten mit Links und sowas, das kriegt ihr natürlich in der Shownotes verlinkt. Und wenn wir uns nicht bei Ready for Stream sehen oder oder bei Jupp Darmstadt, dann April gibt es auf jeden Fall wieder eine frische Ready for Review-Folge. Was wir da machen, wissen wir noch nicht, aber ich bin zuversichtlich, dass wir wieder was Spannendes zusammenkriegen.
Definitiv. Ja.
Dann,
vielen Dank und wahrscheinlich hören wir und sehen wir uns am Karfreitag wieder.
Genau. Ja, da würde ich sagen, adieu mit Ö.